wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger.
Das Gedicht heißt Trotzki, Goethe und das Glück. Und ich beginne damit. Kaum war ich von der Spritze runter, tappte ich in die nächste Falle. Die Revolution. Die Revolution hieß Louise, hatte unglaublich schmale Hüften, blitzende Augen, flatterndes schwarzes Haar, kam aus Paris und war Trotzkistin. Wir wohnten zusammen in einem der besetzten Häuser, hielten uns glänzend in Schuss, hielten es sogar für Liebe. Und ich palaverte, wenn Palaver gefragt war, schwenkte Fahnen, wenn Fahnen gefragt waren und frühstückte, entgegen allen Lehren des großen Vorsitzenden, mit einer Flasche Wermut und einem netten, dekadenten Gefühl im Bett. Das ist das Glück, dachte ich. Das ist das Glück, sagte ich zu Louise. Warum lassen wir die Revolution nicht sausen, das sinnlose Palaver und die Fahnen und die endlosen Auseinandersetzungen in die Maschinenfabrik in Shanghai, suchen uns irgendeinen stillen Winkel, wo ich in Ruhe mein Bier trinken und zwischendurch mal ein Gedicht schreiben kann. Et du reste l'amour. Und Trotzki, schrie Louise, und die Genossen im Knast? Dein bourgeoises Glück. Ha! Bier und Gedichte, während die Revolution organisiert wird. Von da an ging alles schief. Als ich im Suff mal mit einer anderen ankam, ging Louise mit dem Messer auf mich los. Dann mischte sie bei einer Frauengruppe mit und ich musste nehmen, was kam. Meistens nur Bier und manchmal irgendeine neurotische Studentin. Und später selbst das nicht mehr. Und dann schmissen sie mich raus und ich zog woanders hin. Den wir wie von Sinn nahe zu herunterschlägt. Das alles ist nun etliche Jahre her. Aber neulich traf ich ein Mädchen, das noch in den Kreisen verkehrt, und fragte sie nach Louise. Louise, sagte das Mädchen, die ist wieder in Paris. Sitzt sie im Zentralkomitee? Fragte ich. Ivo, sagte das Mädchen, die hat irgend so einen Goethe-Forscher geheiratet. An dem Abend trank ich alles durcheinander, trank wie lebensmüde. Aber als ich gestern an dem Haus vorbeikam, es sieht inzwischen ziemlich verkommen aus, absolut Déjà-vu, dachte ich, naja, vielleicht hast du doch Glück gehabt.
Sachzwang FM heute. Das Unglück muss zurückgeschlagen werden. What's left? Was ist übrig? Oder was ist überhaupt links? Lokomotive der Geschichte, Anwältin der Bedürfnisse, Versöhnerin der Völker, Liga der Weltenretter, Dienstleisterin der Solidarität, Club der allgemeinen Wohlfahrt, Bulldozer der Humanität, Partei, Bewegung, Verwalterin der Traditionspflege. Jan-Georg Gerber, den wir gerade schon kurz gehört haben, skizziert in einem fünfviertelstündigen Vortrag eine über 200-jährige Geschichte der politischen Linken. Von vermeintlichen Erfolgen und faulen Kompromissen, eine Geschichte der großen Niederlagen und kleinen Etappensiege, eine Geschichte von Abwehrkämpfen und Irrwegen. Eine ähnlich ernüchternde Geschichte haben Kunst und Kultur hinter sich. In einem zweiten Vortrag von Jan Gerber mehr dazu.
Immer dann, wenn sich ausgewiesene Vertreter der politischen Linken wie Nazis benehmen, immer dann tritt die linke Variante des Copyrights auf den Plan. Das soll heißen, von berufener Seite wird erklärt, die autonom antiimperialistischen, die antifaschistischen oder auch die sozialdemokratischen Freunde des palästinensischen Volkstumskampfes, die Freunde des Volksstaates oder die Freunde des Sojabratlings, diese Leute sind alle keine echten Linken, sondern das sind eigentlich Rechte. So war das 1970, als Michael Landmann die Neue Linke angesichts ihrer Begeisterung für El Fatah als Pseudolinke bezeichnete. So war es Mitte der 80er Jahre, als Detlef Clausen zum Anti-Amerikanismus der Friedensbewegung erklärte, was sich da extrem links dünkt, ist gar nicht links, sondern längst schon selber rechts. Und so war es letztlich auch im Jahre 2005, als Rainer Trampart versuchte nachzuweisen, dass die neu entstandene Linkspartei eigentlich gar nicht links ist, sondern jedenfalls rechts. Was bei Michael Landmann im Jahre 1970 noch auf der Empörung über die plötzliche Kehrtwende der Linken von Israel-Solidarität zu Antisemitismus basierte, das alles ist bei Rainer Trampert 40 Jahre später zum abgeklärten Funktionärsjargon geworden und damit wie immer beim abgeklärten Funktionärsjargon zur offenen Lüge. Um beim Antizionismus zu bleiben, Michael Landmann beispielsweise konnte 1970 unter Verweis auf israel-solidarische Tradition, die es in der Neuen Linken ja durchaus gab, noch mit einem recht guten Gewissen erklären, die Protestbewegung verwandelt sich mit ihren Angriffen auf Israel von einer echten Linken in eine Pseudolinke. 2009, also 40 Jahre später, ist diese Aussage einfach nicht mehr möglich. 40 Jahre Antizionismus der Neuen Linken haben das kurzzeitige pro-israelische Engagement von einer Tradition, die man freilegen kann, zu einem ziemlich unbedeutenden Zwischenfall gemacht. Das Gleiche gilt letztendlich auch für andere Traditionen, das Gleiche gilt auch für andere Traditionslinien. Ein paar Stichworte: 200 Jahre Staatskult, 150 Jahre Lassalle, 100 Jahre Partei neuen Typs, 90 Jahre Selbstbestimmungsrecht der Völker und so weiter und so fort. Das alles, also Staatskult, Lassalle, Partei neuen Typs, Selbstbestimmungsrecht der Völker etc., das alles liegt nahe. Die Linke ist ein Verein von Staatsliebhabern, die Linke ist ein Verein von Volksliebhabern und die Linke ist ein Verein von Vaterlandsliebhabern. Im Wettkampf um die Frage, was ist links, hat also mit anderen Worten Alexandra Kollontai gegen Lenin verloren, hat Paul Merker gegen Walter Ulbricht verloren und hat Theodor W. Adorno gegen Jürgen Habermas verloren. Theodor W. Adorno gilt heute als Genie und damit für überholt. Den SED-Funktionär Paul Merker, der schon in den frühen 40er Jahren oder der Mitte der 40er Jahre ab 1945, stärker dann ab 1947, 48 Solidarität mit Israel forderte. Diesen SED-Funktionär kennt fast nur noch derjenige, der mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte seine Brötchen verdient. Und den Namen Alexandra Kollontai, den Namen der ersten Ministerin der Welt, die in der frühen Sowjetunion gegen die Herrschaft der Partei und für die weitreichende Liberalisierung des sogenannten Geschlechterverhältnisses eintrat, diesen Namen haben inzwischen auch diejenigen vergessen, die im roten Jahrzehnt, also in den 70er Jahren, über die Oktoberrevolution promoviert haben und die inzwischen festgelegt sind auf Entwicklung der Lebensqualität im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts, Generation, Lebenslauf, Sozialstruktur, lokale Challenges und ihre Folgen für Stadt- und Regionalentwicklung, politikdidaktische Werkzeuge am Best-Practice-Beispiel und so weiter und so fort. Also ich kann ja ganz einfach die Frage stellen, die Probe aufs Exempel machen: Wer von den Anwesenden hier kennt Alexandra Kollontai? Niemand. Was zu beweisen war. Also bei der Frage, was ist links, siegt also ganz positivistisch die normative Kraft des Faktischen über die Eigentlichkeitsrhetorik der Lord-Siegelware des Begriffs die Linke. Ich weiß dabei selbstverständlich, dass die Formel normative Kraft des Faktischen, dass diese Formel eigentlich auf Georg Jelinek, also Positivist, durch und durch zurückgeht, aber nichtsdestotrotz hat manchmal auch ein Positivist recht. Nichtsdestotrotz muss man manchmal auch einen Positivisten wie Georg Jelinek gegen die akademische Foucault- oder Heidegger-Linke verteidigen. Nichtsdestotrotz steht Jelinek Adorno sicherlich noch näher als eben gerade diese Foucault- und Heidegger-Linke, die heute an vielen dieser Lehrstühle zu beobachten ist. Diese normative Kraft des Faktischen nun, die wirkt sich natürlich auch auf die Entstehung der Neuen Linken, beziehungsweise noch besser, die wirkt auch auf die Entstehung der Linken vor mehr als 200 Jahren zurück. Ganz einfach, Erkenntnis über die Vergangenheit ist bekanntlich immer über die Gegenwart vermittelt, der Ursprung ist immer über das Resultat vermittelt. Das heißt, mit anderen Worten, all die Widerwärtigkeiten, die man heute beispielsweise in Zeitschriften wie der Jungen Welt lesen kann, all diese Widerwärtigkeiten sind dementsprechend schon von Anfang an im Konzept der Linken angelegt. Alles das, wofür Namen wie Hugo Chavez, wofür Namen wie Hans-Christian Ströbele oder Namen wie Peter Sodan stehen, Alles das steht auf der Agenda der Linken, seit sie sich in der französischen Nationalversammlung auf der linken Seite des Kammerpräsidenten niederließ. Die heutigen linken Records, die mal als Massenorganisation agieren, das ist dann das Modell Venezuela, die mal als Zentralkomitee ohne Basis agieren, das ist dann das Modell Magdeburg-Stadtfeld hier. Diese linken Records, die finden ihre Urform in der Bergpartei der Jakobiner, die 4 Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nur noch die Mitglieder des eigenen Vereins als Menschen gelten lassen wollte und bald darauf dann nicht mal mehr die. Der Ausnahmezustand, nachdem sich die Linke sehnt, nicht nur in Zeiten des Wirtschaftscrashs, dieser Ausnahmezustand findet sein Initiationsereignis im Terror der Guillotine. Und auch der Staat ist seit dem Beihausschwur vom 20. Juni 1789, also seit dem Zeitpunkt, als sich die Abgeordneten des dritten Standes in den Versailler Jeu de Pomme-Saal zurückzogen und sich schworen, wir werden uns niemals trennen, bis der Staat eine Verfassung hat. Genau seit dieser Zeit ist auch der Staat so etwas wie die Appellationsinstanz der Linken. Dieser Staat sollte sich maximal vom Machtinstrument der Aristokratie und dann später vom Machtinstrument der Bourgeoisie in einen Volksstaat verwandeln. Die Linke war allerdings, und jetzt kommt so etwas wie die Gegenrede, die Linke war allerdings lange Zeit eben auch nicht nur die Instanz, die, wie es im Gotha-Programm der SPD heißt, für die geistige und sittliche Grundlage des Staates, was auch immer das sein soll, oder gleich ganz für den Ausnahmezustand eintrat. Uli Krug hat zwar vor einiger Zeit erklärt, Marx war kein Linker, und mit dieser Aussage hat er zweifellos auch recht, Marx war tatsächlich kein Linker, aber ich würde zu dieser Aussage mehr oder weniger ergänzend hinzufügen, es dürfte auch nicht nur ein Missverständnis gewesen sein, dass Marx regelmäßig der Linken zugeordnet wurde, dass sich in den Reihen der Linken immer wieder Leute fanden, wie eben Alexandra Kollontai. Die Bücher gibt es übrigens sehr preiswert zu kaufen, also als kleine Buchempfehlung, Alexandra Kollontai, die russische Gewerkschaftsopposition. Es dürfte also mehr als ein Zufall gewesen sein, dass sich in den linken Reihen der Linken immer wieder Personen fanden, wie Alexandra Kollontai, wie Theodor W. Adorno, wie Walter Benjamin oder wie Karl Korsch, oder dass sich diese Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, Kollontai, Adorno, Benjamin, Korsch et al., dass sich diese Leute zumindest von der Linken angezogen fühlten. Diese Anziehungskraft, die dürfte nun darauf zurückzuführen sein, dass die Linke lange Zeit mehr war als das parlamentarische Gegenstück zur Rechten. Sie dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Linke mehr war als die Partei des Terrors oder dass sie etwas moderner mehr war als die Partei des Lebens im Bauwagen. Und zwar transportierte die Linke seit 1789, also seit dem Zeitpunkt, den man als Entstehungszeit der Linken bezeichnen könnte, und zwar transportierte die Linke seit genau dieser Zeit eine Art überschießendes Moment mit sich, das sich gegenüber dem Revolutionstribunal sperrte, das sich gegenüber den einschlägigen Plenardebatten sperrte und das sich auch gegenüber der veganen Volksküche sperrte. Und dieser überschießende Gehalt, der sich gegenüber all den Dingen sperrt, von denen die ich thematisiert habe, Plenardebatten, Volksküche, Terror etc., dieser Gehalt lässt sich auf einen einfachen Begriff bringen, und zwar auf den Begriff des irdischen Glücks. Mit der Französischen Revolution wurden die Begriffe das Volk und die Unglücklichen zum ersten Mal in der Geschichte synonym verwendet. Der Menschenrechtskatalog der Verfassung von 1793, die dann allerdings nie in Kraft trat, also nicht zu verwechseln mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom August 1789, dieser Menschenrechtskatalog, also der Verfassung von 1793, begann mit dem Satz: Das Ziel der Gesellschaft ist das allgemeine Glück. Das Wort Brüderlichkeit, eines der zentralen Schlagworte von 1789, dieses Wort taugt spätestens seit Kain und Abel nicht mehr als Parole für die Befreiung der Menschheit. Die Gleichheit wurde von der Guillotine verwirklicht, die ihre Klienten unabhängig von Stand, unabhängig von Geschlecht und unabhängig von Herkunft ins Jenseits beförderte. Robespierre bezeichnete die Guillotine dann dementsprechend auch nicht ganz zu Unrecht als die große Gleichmacherin. Und das Wort Freiheit, also die dritte große Losung von 1789, diese Parole Freiheit, die fand in unterschiedlicher Form auch Eingang in die faschistische Propaganda. Der Untertitel des Völkischen Beobachters beispielsweise lautete nicht umsonst Freiheit und Brot. Im Unterschied nun zu diesen drei Begriffen, im Unterschied zur Kombination Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wird man den Begriff das Glück, oder eigentlich müsste man genauer sagen, den Begriff das irdische Glück, den wird man in der faschistischen Propaganda, den wird man in der nationalsozialistischen Propaganda, den wird man auch in der faschistischen und nationalsozialistischen Programmatik aus einem guten Grund nicht finden. Denn der Begriff des irdischen Glücks, dieser Begriff ist die Antithese zur Parole, es lebe der Tod, mit der Francos Bataillone im spanischen Bürgerkrieg in die Schlacht zogen oder mit der sie auf Wunsch der Führer der Phalangisten zumindest in die Schlacht ziehen sollten. Dieser Begriff des allgemeinen irdischen Glücks, von dem ich jetzt gerade geredet habe, dieser Begriff trat zwar auch im revolutionären Frankreich hinter den Tugendterror zurück, das alles ist sicherlich bekannt, also erstens, das Volk waren seit 1793 nicht mehr die Unglücklichen, sondern die Jakobiner, zweitens, das allgemeine Glück sollte laut der Verfassung von 1793 ausgerechnet von der Regierung verwirklicht werden, das heißt vermittelt über den Staat, es wurde also zu einer Art Aporie seiner unmittelbaren Voraussetzung, nämlich des individuellen Glücks. Herbert Marcuse schreibt dazu beispielsweise ganz richtig: Allgemeines Glück ist eine sinnlose Phrase, wenn sie getrennt gedacht wird vom Glück der Individuen. Und drittens, das Glück wurde schließlich in negativer Form durch die Guillotine realisiert. Aber nichtsdestotrotz, Robespierres bekannte Formulierung, das Volk, die Unglücklichen, die mir applaudieren, also der sagt das ja immer wieder, er sagt das in seiner Verteidigungsrede etc. pp., diese bekannte Formulierung, das Volk, die Unglücklichen, die mir applaudieren, die ja implizit auf das Streben nach Glück verweist, diese Formulierung hatte eine so starke Ausstrahlungskraft, dass Georg Büchner den Tugendterror in seinem Drama Dantons Tod noch mehr als 40 Jahre nach der Revolution unter Verweis auf das Glück, unter Verweis auf Lebensgenuss, unter Verweis auf Liebe hinterfragen lässt. Sie hatte eine so starke Ausstrahlungskraft, dass Heinrich Heine 1843 gegen das alte Entsagungslied oder O-Ton Heine gegen das Aia Popeia vom Himmel andichtete und verlangte, dass das Himmelreich auf Erden schon errichtet wird. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Dieser Glücksbegriff nun auf den Heine zurückgreift, auf den Büchner zurückgreift und auf den letztendlich auch Friedrich Schiller in seiner Ode an die Freude zurückgreift. Dieser Glücksbegriff war nun eine zutiefst bürgerliche Vorstellung und zwar im allerbesten Sinn. Die Idee von Liebe und irdischem Glück, diese Idee entstand nicht nur gemeinsam mit dem Bürgertum, sondern das Bürgertum war letztendlich auch die erste nennenswerte Kraft, die das diesseitige Glück zum politischen Programmpunkt erhob. Robert Morzy hat es mal nachgezählt, dass allein die französische Aufklärung des 17. Jahrhunderts mehr als 50 Bücher mit Titeln wie Versuch über das Glück oder Abhandlung über das Glück herausgebracht hat, was eine enorme Zahl ist für die damalige Publizistik. Der Überschuss der Linken, von dem ich gesprochen habe, war damit, mit anderen Worten und darauf will ich hinaus, ein bürgerlicher Überschuss. Sein Fluchtpunkt war letztendlich das Streben nach Glück. Angesichts der Kanonen, mit denen aufständische Arbeiter zusammengeschossen wurden, und natürlich auch angesichts der Plackerei, auf der Kapitalismus nun mal basiert, ist der vielbeschworene proletarische Klassenhass gegen die Müßiggänger, von denen in Lukács Übersetzung der Internationale die Rede ist, also die Müßiggänger schiebt beiseite, diese Welt muss unser sein. Angesichts also dieser Kanonaden, mit denen Arbeiter, die mit ihren Arbeitsbedingungen nicht einverstanden waren, konfrontiert wurden, angesichts auch der Plackerei, auf der Kapitalismus, wie ich sagte, basiert, ist Dieser Klassenhass ist dieser sogenannte proletarische Klassenhass gegen die Müßiggänger zwar bis zu einem gewissen Grad verständlich, das Ganze ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, ganz einfach, niemand, der bei Verstand ist, der lässt sich gern zusammenschießen, wenn er sagt, ein 16-Stunden-Tag ist nicht ganz so toll, ein 16-Stunden-Tag ist nicht das Ziel meiner Träume. Aber nichtsdestotrotz hatte das Vorgehen gegen die Müßiggänger regelmäßig die Zerstörung des Müßiggangs selbst zur Folge. Die Linke trat, und das halte ich tatsächlich für das zentrale Moment, die Linke trat immer dann im Sinne der einen Menschheit an, an deren Stelle sich das Bürgertum gesetzt hatte, wenn sie sich gerade dieser Form des proletarischen Klassenhasses nicht hingab, wenn sie gerade nicht Tabula Rasa machen wollte und dem Bürgertum ausgerechnet seinen Luxus vorwarf, sondern die Linke trat immer dann für einen wirklich menschlichen Zustand ein, wenn sie erstens den Verhältnissen vorwarf, dass nicht jeder am Luxus des Bürgertums teilhaben kann, wenn sie zweitens erklärte, dass die Pursuit of Happiness über die bürgerliche Republik hinausweist und wenn sie drittens das Ideal der bürgerlichen Gesellschaft nicht, wie es beispielsweise der politische Liberalismus tut, mit der Realität verwechselte, sondern wenn sie genau dieses Ideal als Waffe gegen die schlechte Realität in Anschlag brachte, um über die schlechte Realität hinauszugehen, wenn sie also mit einem Wort Ideologiekritik betrieb. Wer sich nun vor diesem Hintergrund auf die Suche nach einer authentischen ideologiekritischen Strömung innerhalb der historischen Linken begeben will, durch deren Schriften er die alten Lenin, Mao, Stalin, Subkommandante Marcos etc. Bände austauschen oder ersetzen kann oder ganz einfach um sein identitäres Bedürfnis zu befriedigen oder auszuleben, der muss allerdings enttäuscht werden. Denn die einzelnen Fraktionen der historischen Linken, die lassen sich in Hinblick auf das, was ich als das überschießende Moment bezeichnet habe, die lassen sich im Blick darauf nicht voneinander trennen, wie das bei Aschenbrödel beispielsweise der Fall ist, also die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Also das ist nun leider bei den historischen Strömungen der Linken nicht möglich. Ich werde es versuchen, das an einem Beispiel anhand einer historischen Strömung der Linken deutlich zu machen, und zwar nicht anhand des Bolschewismus, nicht anhand der Sozialdemokratie oder anhand der antiautoritären Linken der 60er Jahre oder noch viel schlimmer anhand des Poststrukturalismus. Das wäre sicherlich alles zu einfach, sondern ich will versuchen, das anhand dessen zu machen, was man mit Abstand als das Vernünftigste bezeichnen kann, dass die Linke in ihrer mehr als 200-jährigen Geschichte hervorgebracht hat. Und zwar, ich meine, eine Ahnung, was ist das Vernünftigste, was die Linke in ihrer ca. 200-jährigen Geschichte hervorgebracht hat, das ist natürlich der Rätekommunismus. Der merkwürdige Doppelcharakter des Rätekommunismus, der wird schon allein daran deutlich, dass es eigentlich spätestens seit 1989 niemanden, zumindest in der radikalen Linken mehr gibt, der den Rätekommunismus nicht mag. Also der Freiburger Saira Verlag beispielsweise, der hat genauso Bücher von Rätekommunisten rausgegeben wie der unsägliche Unrast Verlag. Ich selbst habe genauso eine Broschüre mit Texten eines Rätekommunisten herausgegeben, wie die Rätekommunisten München, die schon mal gern Veranstaltungen mit der Killertruppe von der PFLP organisieren. Und Joachim Bruhn von der ISF ist genauso von Kayo Brendel, also einem der Vordenker der Rätekommunisten, begeistert wie die junge Welt. Die Mehrheitslinke, oder eigentlich müsste man sagen, die mehrheitsradikale Linke, entdeckt diesen Rätekommunismus seit etwa 1989, etwa im, ja, man kann sagen, im 2- oder 3-Jahrestakt immer wieder neu für sich. Und zwar dann jeweils nach der Enttäuschung über den Situationismus, nach der Enttäuschung über den Operaismus oder nach der Enttäuschung über den Popfeminismus, um das Ganze dann kurz darauf wieder zu vergessen. Und zwar zugunsten des Situationismus, zugunsten des Operaismus oder zugunsten des Popfeminismus. Tatsächlich bietet nun der Rätekommunismus für jeden etwas. Ich fange jetzt gar nicht damit an, dass der Antisemitismus von der Mehrheit der Rätekommunisten nur als eine Art Ablenkungsinstrument der Bourgeoisie begriffen wurde. Ich fange gar nicht damit an, dass sich Anton Pannekoek ist der große Vordenker des Rätekommunismus, der große Theoretiker des Rätekommunismus. Ich fange also gar nicht damit an, dass Anton Pannekoeks großes Buch über die Arbeiterräte von 1946 sich liest, als hätte Auschwitz nicht stattgefunden Und ich fange auch gar nicht damit an, dass Pannekoek die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Städte dann letztendlich auch noch als eine Art präventive Konterrevolution gegen den angeblich anstehenden revolutionären Volksaufstand der Deutschen begriffen wissen will, sondern ich fange früher an. Ich fange im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt an, der als Ursprungsdatum des Rätekommunismus gelten kann. Die Kritik am Parlamentarismus, die Kritik am Leninismus, die Kritik an Bürokratie, Parteiwesen, Autoritarismus und so weiter, die ja wirklich im Kernpunkt des Rätekommunismus steht, das alles ist tatsächlich im allerbesten Sinn links. Die Rätekommunisten nahmen mit genau dieser Kritik, von der ich gerade gesprochen habe, im Grunde genommen als eine Art linkes Selbstkorrektiv einige der schlimmsten Sachen zurück, die sich die Linke seit 1863, also seit der Gründung des SPD-Vorgängervereins, des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und im Grunde genommen muss man sagen, die sich die Linke eigentlich schon seit 1848 eingehandelt hatte. Also Etatismus, Staatsfetischismus, Vereinsmeierei etc. Aber während das alles im wirklich besten Sinn links ist, sind die Forderungen beispielsweise, ich zitiere, nach der rücksichtslosen Durchführung des Arbeitszwanges oder der Schaffung einer kommunistischen Arbeitsschule, das ist alles O-Ton-Parteiprogramm der KAPD, der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, des größten Unternehmens des deutschen und des internationalen Rätekommunismus. Im Unterschied zu den Aussagen von gerade sind diese Sachen im schlechtesten Sinn links. Die beiden KAPD-Mitbegründer Heinrich Laufenberg und Fritz Wolfheim, die lange vor Karl Radecks berühmter Schlageter-Rede auf ein nationalbolschewistisches Programm setzten, diese Leute, Laufenberg und Wolfheim, stehen dann schließlich sogar für die negative Aufhebung des Unterschieds von links und rechts, wie sie denn vom Faschismus und mehr noch vom Nationalsozialismus betrieben wurde. Wer die beiden nicht kennt, Laufenberg und Wolfheim glaubten, das Rätesystem ist dazu in der Lage, die Differenzen zwischen Bourgeoisie und Proletariat zu kitten. Und sie forderten, Deutschland muss von einer großen Koalition von unten und oben, im Grunde genommen einer vorweggenommenen Volksgemeinschaft, gegen die Westmächte, gegen den Versailler Vertrag und gegen die volksfremden Mächte, die dahinter stünden, vermeintlich gegen Spekulanten und gegen Parasiten verteidigt werden. Vor diesem Hintergrund, hinter dem ja nun latent das antisemitische Ressentiment lauert, vor diesem Hintergrund verwundert es erstens nur noch bedingt, wenn man in einem vermeintlich antifaschistischen Roman der Rätekommunistin Claire Jung mit dem bekloppten Titel »Aus der Tiefe rufe ich« von 1946 Folgendes lesen muss. Ein knappes Jahr nach der Befreiung von Auschwitz, da schreibt Claire Jung also, »Niemals war diese Rasse«, gemeint sind die Juden, »niemals war diese Rasse« für körperlich schwere Tätigkeit auf lange Zeit hinaus besonders geeignet. Immer nur hat sie in der Hauptsache viel lieber die Früchte aus solchen Anstrengungen an den Mann gebracht, getauscht, gehandelt und vermittelt. Zitat Ende. Und Claire Jung verurteilt die Ermordung der Juden dann auch vor allem mit Begründung, wie das Ganze ist undeutsch und sowas macht man nicht und so weiter, während sie die ganzen Ressentiments, die dorthin geführt haben, teilt. Und vor diesem Hintergrund erscheint zweitens letztendlich auch der Anti-Autoritarismus des Rätekommunismus, den ich ja gerade als etwas zunächst durchaus nicht Unsympathisches versucht habe zu schildern. Vor diesem Hintergrund erscheint auch der Anti-Autoritarismus des Rätekommunismus in einem ganz anderen Licht. Vor diesem Hintergrund kann man nämlich tatsächlich den Eindruck bekommen, der Rätekommunismus war nicht nur eine Art linkes Selbstkorrektiv, wie ich das am Anfang gesagt habe, sondern man kann den Eindruck bekommen, im Anti-Autoritarismus des Rätekommunismus in seiner Parlamentarismuskritik, in seiner Parteikritik und in seinem Versuch, ständig und überall den Aufstand anzustacheln, überall den Aufstand anzuzetteln. Dort kommt auch ein anderes, dort kommt auch ein neues, ein antibürgerliches, ein antizivilisatorisches Bedürfnis zum Vorschein, das man ebenfalls unter das Stichwort subsumieren kann, negative Aufhebung des Unterschieds von rechts und links. Ich spreche erstens von der Sehnsucht nach dem vollkommenen Ausnahmezustand, zweitens von der Sehnsucht, jede Form von Vermittlung, jede Form von Checks and Balances auszuschalten und drittens von der Sehnsucht, alle ungeschriebenen Konventionen, alle Regeln und alle institutionellen Formen abzuschaffen, die das Individuum davon abhalten, seine unterdrückten Triebe ungebremst auszuleben, seine Ressentiments ungebremst auszuleben und seine asozialen Bedürfnisse ungebremst auszuleben. Hinter der Idee der Räte könnte also letztendlich auch das Bedürfnis stehen, das gesunde Volksempfinden unverstellt zur Geltung kommen zu lassen. Und ich behaupte das jetzt natürlich nicht einfach so, sondern ich habe dazu natürlich auch einen Beleg. Ich habe dafür auch ein Beispiel, und zwar das Beispiel Karl Plättner. Karl Plättner, wer ihn nicht kennt, Karl Plättner ist das bekannteste und wahrscheinlich auch beliebteste KAPD-Mitglied neben Max Hölz und Franz Jung gewesen. Und der war dort in der Gegend aktiv, also Mansfeld, Halle, Leuna und so weiter. Und genau dieser Karl Plättner erkannte nach dem Scheitern des mitteldeutschen Aufstandes 1921 wie kaum jemand anders die revolutionäre Periode, die 1917 mit der Februarrevolution in Russland begonnen hatte, diese revolutionäre Periode ist vorbei. Diese Erkenntnis, die Erkenntnis, die revolutionäre Periode ist vorbei, das Ganze ist gegessen, heißt für Plättner jetzt allerdings nicht Rückzug ins Privatleben, Theorie, Analyse, Reflexion, sondern das heißt für Plättner organisierter Bandenkampf, Banküberfälle, Fabriküberfälle, Zechenüberfälle, bis er dann 1922 verhaftet und eingesperrt wird. Wer Karl Plättners Broschüre mit dem ja, tatsächlich grandiosen Titel Der organisierte rote Schrecken, herausgegeben vom Aktionsrat der KAPD, wer diese Schrift liest, wer die Schrift Der organisierte rote Schrecken liest, der bekommt tatsächlich den Eindruck, Plättner und seinen Leuten geht es eher um die Apokalypse als um das Paradies. Der bekommt den Eindruck, Plättner und seinen Leuten geht es eher darum, dass irgendwas in die Luft fliegt, als darum, warum irgendwas in die Luft fliegt. Bei Plättner und seinen Leuten verschwimmen letztendlich Mittel und Zweck ineinander. Ich lese mal eine Passage vor, zu der man, glaube ich, nicht mehr viel erklären muss. Die verdeutlicht das, glaube ich, schon von allein. Ich zitiere, habt ihr keine Waffen, so habt ihr doch Streichhölzer. Jagt die Zwingburgen der Kapitalisten in die Luft, kauft euch Streichhölzer und steckt die Villen der Besitzenden in Brand. Holt auch Dynamit und lasst keinen Stein auf dem anderen, denn diese Welt ist nicht mehr zu retten. Für das Verhalten von Revolutionären vor dem bürgerlichen Klassengericht spricht er denn die folgende Empfehlung aus, an der nochmal deutlich wird, dass seine Forderung, alle Hemmungen fallen zu lassen, die in dieser Broschüre immer wieder auftaucht, dass diese Forderung tatsächlich wörtlich gemeint ist. Ich zitiere, sofern man nicht an Händen und Füßen gefesselt in Ketten liegt, steigt man auf den Tisch des Staatsanwalts, knöpft seine Hose ab und verrichtet seine menschlichen Bedürfnisse, betrachtet also den Schädel jener Justizbestien als Klosett. Wer mit uns eins ist in diesem Ziel, also der Organisation des organisierten roten Schreckens, wer mit uns eins ist in diesem Ziel, dessen Herz blutet um die Gefahren der proletarischen Revolution, der möge zu uns kommen, um den Block der von Maden zerfressenen Gesellschaft mit Dynamit auseinanderzujagen, der möge zu uns kommen, um den Bau dieser Gesellschaft im Pulverrauch zu ersticken, im Flammenmeer untergehen zu lassen. Unter Führung der illegalen Kampforganisation werden die Arbeiter regieren und alles dem Vergänglichen zuführen, was in der Hölle zum Verbrennen gebraucht wird und im Himmel keinen Platz, im Paradiese keine Existenzberechtigung hat. Zitat Ende. Ich glaube, an diesem Zitat sieht man recht deutlich, dass hier Gewalt nicht mal mehr als eine Art reinigende Kraft auftaucht, wie es beispielsweise bei Sartre zum Teil noch der Fall ist, sondern Gewalt erscheint hier selbst als eine Art Telos. Es erscheint tatsächlich so, wie ich das vorhin gesagt habe, den Leuten, Plättner insbesondere, geht es dabei weniger um das Paradies, auch wenn vom Paradies die Rede ist, sondern wichtiger als das Paradies, wichtiger als das Ankommen im Paradies ist die Apokalypse selbst. Ja, dieser nun alles in einem trotzdem noch widersprüchliche Charakter der Linken, der sich nun gerade nicht bei Karl Plättner findet, der sich aber sehr wohl halt bei den Rätekommunisten findet und dann auch in einer abgeschwächteren Form, selbst noch im Sowjetmarxismus. Dieser widersprüchliche Charakter der Linken hat sich inzwischen in schlechte Eindeutigkeit aufgelöst. Der überschießende Gehalt, den die Linke lange Zeit transportierte, ist mit anderen Worten inzwischen vollständig liquidiert. Ich beschränke mich dabei auf ein Beispiel, an dem das, glaube ich, recht deutlich wird. Ich beschränke mich auf das Beispiel Leo Trotzkis. Mitte der 20er Jahre erklärte nämlich Leo Trotzki, der von Willy Huhn, im Übrigen auch ein Rätekommunist, mal durchaus richtig als verhinderter Stalin bezeichnet wurde. Mitte der 20er Jahre erklärte Leo Trotzki also mit Blick auf eine befreite Gesellschaft, ich zitiere, die kommunistische Daseinsform wird nicht wie ein Korallenriff zufällig entstehen, sondern bewusst aufgebaut, durch die Idee überprüft, ausgerichtet und korrigiert werden. Wenn das Dasein aufhört, eine Elementargewalt zu sein, wird es aufhören, Schal zu sein. Der Mensch, der es gelernt hat, Flüsse und Berge zu versetzen und Volkspaläste auf dem Gipfel des Mont Blanc oder auf dem Meeresgrund des Atlantischen Ozeans zu bauen, wird seinem Alltag natürlich nicht nur Reichtum, Farbigkeit und Spannung verleihen, sondern auch höchste Dynamik. Die Hülle des Alltags wird, kaum entstanden, unter dem Ansturm neuer technischer und kultureller Erfindungen und Errungenschaften wieder gesprengt werden. Das Leben der Zukunft wird nicht eintönig sein. Der gesellschaftliche Aufbau und die psychisch-physische Selbsterziehung werden zu zwei Seiten ein und desselben Prozesses werden. Die Künste, Wortkunst, Theater, bildende Kunst, Musik und Architektur werden diesem Prozess eine herrliche Form verleihen. Der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner. Sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen werden rhythmischer und seine Stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden dynamische Theatralität annehmen. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich bis zum Niveau des Aristoteles, Goethe und Marx erheben. Und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen. Diese Passage klingt nun in ihrer zutiefst fortschrittsoptimistischen, in ihrer zutiefst auftrumpfenden Art ganz ohne Zweifel gleichzeitig lächerlich und autoritär. Nichtsdestotrotz, und aus dem Grund habe ich das Ganze vorgelesen, nichtsdestotrotz steht diese Passage auch für einen fast unstillbaren Anspruch ans Leben. Diese Passage steht für einen fast unstillbaren Anspruch an die Menschheit und sie steht für einen fast unstillbaren Anspruch an die Zukunft. In der heutigen Linken ist an die Stelle all der Metaphern, ist an die Stelle all der Fantastereien und an die Stelle all der hochfliegenden Träume, die sich in den Schriften der Frühsozialisten finden, die sich in den Schriften der Utopisten finden und die sich selbst, wie hier gerade, in den Schriften der Bolschewiki finden, ein einziger Begriff getreten. Und zwar ist es das Wort, und zwar ist es der Totschlagbegriff emanzipatorisch. Mit diesem Wort, mit dem Begriff emanzipatorisch, kann man inzwischen nicht nur jede Sauerei rechtfertigen, sondern das Wort emanzipatorisch, dieses Wort kaschiert gleichzeitig die vollkommene Erwartungslosigkeit der Linken, dieses Wort kaschiert die vollkommene Trostlosigkeit der Linken und dieses Wort kaschiert das vollständige Fehlen von Ideen überhaupt. Wenn sich beispielsweise eine Antifa-Gruppe den Titel gibt, Emanzipatorische Gruppe Antifaschisten Leipzig, und sich dann mit den Großbuchstaben abkürzt EGAL, also egal, dann ist damit eigentlich alles schon gesagt. Im Vergleich zu den heutigen linken Sehnsüchten erscheint selbst eine regressive Utopie wie das Schlaraffenland als ein Inbegriff von Erwartung ans Leben. Im Vergleich zu beispielsweise Jutta Ditfurths Buch Feuer in die Herzen, im Vergleich zu Manu Chaos ranzigen Texten oder beispielsweise im Vergleich zu den Dingen, die ich hier, mir ist vor einiger Zeit das alternative Vorlesungsverzeichnis der Universität Halle in die Hände gefallen, im Vergleich zu den Dingen, die hier unter der Überschrift utopische Gesellschaft aufgeführt werden, im Vergleich dazu erscheint selbst die stupide Ideen von gebratenen Tauben, die in den Mund fliegen, also wie es im Schlaraffenland der Fall ist, als Inbegriff von Fantasie, die sich die heutige Linke aufgrund ihrer kompletten Abwesenheit, aufgrund der kompletten Abwesenheit dieser Fantasie, umso verbissen auf ihre Fahnen schreiben muss. Ich möchte das hier mal ganz kurz vorstellen, was man sich da so unter utopische Gesellschaft, was man sich also unter dem, was für eigentlich für den Anspruch an die Menschheit, was für einen Anspruch an die Zukunft steht, vorstellt, und zwar erstens utopische Gesellschaft, Diskussion über den Saale-Kanal und Elbe-Ausbau unter dem Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens. Utopische Gesellschaft 1. Utopische Gesellschaft 2. Wie kann zukünftige Gesundheitspolitik aussehen? Und 3. Utopische Gesellschaft 3. Bonussystem für die nachhaltige Nutzung der Naturressourcen. Man nimmt also diese Sachen, Bonussystem, nachhaltige Nutzung, Naturressourcen, Elbe-Saale-Kanal und so weiter, man nehme das und vergleiche das doch mal mit dem, was ich vorhin von Leo Trotzki vorgelesen habe. Und ganz in diesem Sinn taucht der Begriff des Glücks hierzulande auch in keinem einzigen linken Parteiprogramm mehr auf. Ich habe mir das Ganze mal durchgelesen. Der Begriff des Glücks ist auf der Agenda der Linken inzwischen für die glücklichen Kühe, für die glücklichen Hühner reserviert, für die man inzwischen Partei nimmt, als deren Vertreter man sich inzwischen begreift. Der Begriff des Glücks ist in den Reihen des Restbürgertums, über das man ja auch sprechen sollte, letztendlich für die ESO-Abteilung oder die Ratgeberabteilung der Bahnhofsbuchhandlungen reserviert. Ich habe mir vorhin ganz kurz angeschaut, was es da so alles gibt. Mein Glückstrainingsbuch, der Glücksfaktor, warum Optimisten länger leben, der Weg zum Glück, Sinn im Leben finden vom Dalai Lama, 77 Wege zum Glück, die 10 Geheimnisse des Glücks und so weiter und so fort. Dass die Linke nun ihren überschießenden Gehalt verloren hat, dass ihre Protagonisten keinen Anspruch ans Leben mehr stellen, das ist allerdings nicht allein die Schuld der Linken. Nach 200 Jahren Kapitalismus ist die Gesellschaft nur noch bedingt dazu in der Lage, die Vorstellung, jeder seines Glückes schmied, ja wirklich im Zentrum der bürgerlichen Gesellschaft in ihren Anfangstagen stand. Also nach 200 Jahren Kapitalismus ist die Gesellschaft mit anderen Worten nur noch bedingt dazu in der Lage, genau diese Vorstellung zu reproduzieren. Das heißt, das bürgerliche Glücksversprechen, an dem sich die besten Traditionen der Linken einmal ausgerichtet haben, dieses bürgerliche Glücksversprechen ist im Verschwinden begriffen. Im Unterschied zum Feudaladel, im Unterschied auch zu den frühen Bürgern, ist selbst die heutige Upper Class nicht mehr dazu in der Lage, eine menschenwürdige, das heißt eine beneidens- und eine nachahmenswerte Lebensweise zu pflegen. Ganz einfach, wer will mit Josef Ackermann tauschen, wer will mit armen Schweinen wie Michael Jackson tauschen, oder wer will mit den Bewohnern des Dschungelcamps tauschen? Die heutige Prominenz ähnelt sich verbitterten und griesgrämigen Extremsportlern à la Leni Riefenstahl an, die von Genussfeindschaft gezeichnet sind, die von Verzicht gekennzeichnet sind, die aber auch im Alter noch sportliche Höchstleistungen vollbringen können. Diese Leute, man muss sich das anschauen, sie hetzen von Termin zu Termin, sie hetzen vom Jogging zum Workout, sie hetzen von der Gala zum Empfang und bezeichnen dieses Stahlbad dann auch noch zum Hohn als Hedonismus. Insbesondere dann nämlich, wenn sie das Ganze nur noch mit Hilfe von Aufputschmitteln durchhalten können. Sie benehmen sich also mit anderen Worten ähnlich wie die neuere Lifestyle-Linke, die im Grunde genommen gar nicht mitbekommt, wie deutsch es ist, sich als Hedonist zu bezeichnen, nur weil man mal Koks statt Speed nimmt, nur weil man mal am Samstag nicht schon um 11 ins Bett geht, sondern morgens um 4. Und vor genau diesem Hintergrund der sprichwörtlichen Verelendung, weil es ist nichts anderes als eine Verelendung, vor diesem Hintergrund wird das gesellschaftliche Ideal der Realität, also dem Kampf aller gegen alle, angepasst. Im Zeichen der Krise wird also das Versprechen Wohlstand für alle, mit dem ja konservative Parteien lange angetreten sind, mit dem auch liberale Parteien lange Zeit angetreten sind, vor diesem Hintergrund wird also die Parole, vor diesem Hintergrund wird das Versprechen Wohlstand für alle von der Forderung abgelöst, doch bitteschön den Gürtel enger zu schnallen. Und genau diese Entwicklung hat nun durchaus auch Auswirkungen auf das, wovon ich sprach, auf Ideologiekritik. Denn ganz einfach, wenn genau die Institutionen, die inzwischen an die Stelle der klassischen Ideologieproduzenten getreten sind, also Werbefernsehen, Grundkurs Soziologie, Nachmittagstalk bei RTL 2 und so weiter, wenn genau diese Instanzen und Institutionen nur noch bestätigen und verdoppeln, was sowieso stattfindet, wenn also mit anderen Worten nicht die Realität zum Ideal strebt, sondern wenn das Ideal zur Realität strebt, dann verliert Ideologiekritik letztendlich ihre Berechtigung. Die Aufgabe der Linken wäre es nun gewesen, in genau dieser Situation die Voraussetzungen von Ideologiekritik zu verteidigen. Es hätte gegolten, die, ich zitiere Wolfgang Purt, selbst nur noch widersprüchlichen, nämlich allein im Augenblick ihres Scheiterns erfahrbaren Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters, Vernunft, Autonomie, Individualität, romantische Liebe, vor ihrer Liquidierung durch die kapitalistische Entwicklung zu retten. Zitat Ende. Die Linke, und genau das ist ihr vorzuwerfen, tat allerdings das genaue Gegenteil. Die Linke beteiligte sich aktiv, die Linke beteiligte sich an vorderster Front an genau dieser Liquidierung. Wenn ich an Verschwörungstheorien glauben würde, was ich selbstverständlich nicht tue, aber wenn ich daran glauben würde, dann würde ich sagen, eine fiese, böse und finstere Macht benutzt die vielbeschworene radikale Linke als das zentrale Versuchslabor, in dem jeder neue Irrsinn, in dem jeder neue Angriff, in dem jede neue Strategie zur Zerstörung der Vernunft ausprobiert wird, ehe das Ganze auf den Mainstream losgelassen wird. Bevor der Poststrukturalismus, bevor die postmoderne Theorie in der Bundeszentrale für politische Bildung oder im Kamingespräch mit dem Altkanzler ankamen, wurden Foucault und Guattari beim Tunix-Kongress im Jahr 1978 in West-Berlin von 10.000 bis 20.000 Anarchos, Spontis und Stadtindianern mit Standing Ovations begrüßt, bevor der Verrat am Gedanken der einen Menschheit, also Antiimperialismus und Antirassismus, in der Lindenstraße, in der Frankfurter Rundschau oder in der Süddeutschen Zeitung ankam, war das Ganze in der Radikal zu Hause oder in der Interim aus Berlin. Und bevor der Veganismus Nina Hagen und die Massen ergriff, erlebte er in besetzten Häusern eine Latenzphase. Wenn sich nun ein Lehrling oder wenn sich ein Gymnasiast oder ganz im Allgemeinen, wenn sich ein junger Mensch in der Magdeburger Bürde, wenn sich also ein junger Mensch in Düsseldorf oder am Rand der Müritz oder wo einfach auch immer den örtlichen Haut-drauf-Autonomen anschließt, den Jusos, den Grünen oder der Linkspartei, dann fühlt er sich zwar oft genug von genau dem angezogen, wofür die Autonomen, die Jusos, die Linkspartei, die Grünen und so weiter auch tatsächlich stehen. Ganz einfach 15 Jahre Erziehung und Prägung durch Berufsostler, 15 Jahre Prägung und Erziehung durch linke Gemeinschaftskundelehrer oder Prägung durch die klassische linke Schul- und Erweckungsliteratur, also Momo, Wir Kinder vom Bahnhof, Zoo, Die Welle und wie dieses ganze Zeugs heißt. 15 Jahre damit sorgen ja dummerweise nicht immer für die Abscheu, die man sich als Ideologiekritiker so wünscht. Aber manchmal ist es halt doch so, manchmal geht der entsprechende Entschluss allerdings durchaus auch etwas anderes zurück als auf die Überzeugungskraft der jeweiligen Parteiprogramme. Manchmal geht dieser Entschluss auch auf etwas anderes zurück als auf den überwältigenden Charme kleinstädtischer Linksparteifunktionäre oder die Begeisterung für die Werwolf-Romantik der Autonomen. Der Anschluss an Vereine wie die Autonome Antifa, wie das Sozialistische Büro, den Kommunistischen Bund und so weiter, das alles dürfte in solchen Fällen eher auf Naivität oder die vorläufige Unfähigkeit zurückzuführen sein. Die eigene Unzufriedenheit mit Eltern, die eigene Unzufriedenheit mit Lehrern, Sozialarbeitern, Dorf- und Kleinstadtschlägern, also kurz mit all den Widerwärtigkeiten, die das Alltagsleben nun mal so zu bieten hat, diese Erfahrung auf einen Begriff zu bringen. Der Anschluss an die Linke dürfte hier in diesem Fall eher auf den Nachschein einer Zeit zurückzuführen sein, von der ich vorhin gesprochen habe. Der Anschluss an die Linke dürfte hier in so einem Fall eher auf den Nachschein einer Zeit zurückzuführen sein, in der sich in den Reihen der Linken noch Leute sammelten, die das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft ernst nahmen und die gerade aus diesem Grund, weil sie dieses Glücksversprechen ernst nahmen, nicht hinter diese Gesellschaft zurückfallen wollten. Das Bemerkenswerte ist nun, verantwortlich dafür, dass die Linke immer noch mit der Befreiung der Menschheit gleichgesetzt wird, irrtümlicherweise. Verantwortlich dafür also ist weniger die Linke selbst, sondern verantwortlich dafür scheint mir eher die rechte oder die konservative Gegenpropaganda zu sein. Der in der Regel denunziatorisch gemeinte Vorwurf von rechts, die Linke tritt für Libertinage ein, die Linke tritt für Genuss ein, die Linke tritt für Glück ein. Diese Vorwürfe dürften in letzter Zeit mehr zu dieser Identifikation, von der ich gesprochen habe, beigetragen haben, als die regelmäßigen Dementis der Linken, die regelmäßige Verzichts- und Waschzwang-Rhetorik, die sich ja in der Praxis der Linken sehr deutlich spiegelt. Als beispielsweise Anfang der 90er Jahre auf einer sehr breiten Ebene von der FAZ über den Rotbuchverlag bis hin zum Dietz Verlag in Berlin über die Frage diskutiert wurde, was ist heute noch links, da spulte die Mehrheit der Beiträge, die versuchten, eine Antwort darauf zu geben, und vor allem diejenigen, die aus der Linken kamen, da spulte die Mehrheit dieser Beiträge die einschlägigen Anti-Begriffe und die einschlägigen Standardformeln ab, also antifaschistisch, antirassistisch, feministisch, ökologisch und so weiter und so fort. Nur eine einzige Person erinnerte daran, dass es der Linken nicht nur um Kindergartenplätze gegangen war. Nur eine einzige Person erinnerte daran, dass es der Linken nicht nur um soziale Umverteilung oder Krötentunnel unter Fernverkehrsstraßen gegangen war. Der einzige nun, der in der gesamten Debatte daran erinnerte, die Linke trat für eine Gesellschaft der Gleichen und Glücklichen ein. Vom Glück war tatsächlich in dieser gesamten Debatte, das sind mehrere Bücher, vom Glück war bei keinem in dieser Debatte, insbesondere wenn er von links kam, die Rede. Also weder bei Wolfgang Fritz Haug, noch bei Antje Vollmer, Toni Judd, André Gorz, Elmar Altvater und wie diese Leute alle heißen. Der Einzige, der also daran erinnerte, die Linke tritt für die Gesellschaft der Gleichen und Glücklichen ein, war ein klassischer deutscher Reaktionär mit dem Namen Ernst Nolte, der das natürlich nicht affirmativ meinte, sondern der das denunziatorisch meinte. Gut, was heißt das jetzt? These 1. In der heutigen Linken ist die Dialektik der Aufklärung, die sich ja seit 1789, wie ich versucht habe zu erzählen, die sich seit 1789 durch die Geschichte der Linken zog, stillgelegt. Die Idee der Befreiung der Menschheit kann nicht mehr gemeinsam mit der Linken aufrechterhalten werden, sondern nur noch im regelmäßigen Widerspruch zur Linken. These 2. Die Linke ist inzwischen eine der zentralen Institutionen deutscher Ideologie und allein schon aus diesem Grund wird Ideologiekritik, die diesen Namen verdient, nicht so schnell von der Linken loskommen. Und These 3. Drittens und letztens. Diese Abkehr von der Linken hat gleichzeitig eine Art Rückkehr zur Linken zu sein, denn der überschießende Gehalt, den die historische Linke einmal produzierte, der überschießende Gehalt, den die historische Linke einmal mit sich transportierte, dieser überschießende Gehalt, der muss gegen die heutige Linke verteidigt werden. Anstatt die Illusion zu wecken, dass die Linke die Partei noch der Aufklärung ist, ist es nötig, diese Illusion zu zerstören. Ganz einfach, wer den Vatikan für den Hort freier Liebe hält, der sollte bei seinem Gang ins Priesterseminar nicht auch noch unterstützt werden, sondern der sollte über sein Irrtum aufgeklärt werden. Das ist nicht mal eine Frage der Menschlichkeit, das ist einfach nur eine Frage der Höflichkeit. In gewisser Weise, in gewisser Hinsicht müsste man letztendlich zwar über die konservative oder über die rechte Fehlwahrnehmung, also die Linke als Partei des irdischen Glücks, zwar fast froh sein und das Ganze forcieren. Immerhin ist es so, dass gerade diese Vorstellung dafür sorgt, dass die große deutsche Volksfront von links bis rechts, die Leute wie Jürgen Elsässer beispielsweise gegen Amerika führen wollen, dass diese große deutsche Volksfront bisher nur als ideelles Bündnis besteht und nicht als reales Bündnis. Aber erstens braucht man sich, wenn man tatsächlich versuchen möchte, Ideologiekritik auf der Höhe der Zeit zu betreiben, keine allzu großen Illusionen über die eigene Einflussmöglichkeit auf Rechte und Konservative machen. Das wäre Größenwahn. Und zweitens kann es Ideologiekritik natürlich nicht darum gehen, dem linken Verrat einen eigenen Verrat an der Wahrheit entgegenzusetzen, egal wie ehrenwert das Ganze auch begründet sein mag. glaube tatsächlich, dass es in dieser damaligen Zeit noch einen gewissen emanzipatorischen Überschuss innerhalb der Linken gegeben hat. Ohne Zweifel, also wenn man sich die Texte durchliest, die Hans-Jürgen Krahl beispielsweise geschrieben hat, da findet man durchaus noch einige Anknüpfungspunkte. Bei Krahl lebt es in einer gewissen Weise was fort, oder Alfred Schmidt beispielsweise, der einer der ersten ist, die sich mit dem Glücksversprechen, also Alfred Schmidt, Horkheimer Adorno-Schüler, saß von 72 bis 99 auf dem Lehrstuhl von Horkheimer. Der gehört tatsächlich auch noch zu den Leuten, bei denen das letztendlich noch rauspräpariert werden kann. Aber es muss eben auch seit 68 rauspräpariert werden. Wir sehen ja alle, wo die 68er-Bewegung hingekommen ist. Die 68er-Bewegung sitzt jetzt auf Lehrstühlen, hat nichts mehr mit der kritischen Theorie zu tun. Die 68er-Generation, die ist jetzt in Regierungsverantwortung und so weiter. Eines der zentralen Momente, glaube ich, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze sich in schlechter Eindeutigkeit aufgelöst hat, ist 1989. Trotz aller Erstarrung, die im Rahmen des Ost-West-Konfliktes ja auf einer weltpolitischen Ebene zu beobachten war, hat dieser Ost-West-Konflikt letztendlich, glaube ich, trotzdem aufgrund dieser Angst vor atomarer Vernichtung, aufgrund der Angst vor einem riesengroßen Krieg etc., doch noch dafür gesorgt, dass sich das Glücksversprechen in einer vermittelten Form in einem gewissen Abglanz noch in die Linke hinein verlängern konnte. Aber diesen Ost-West-Konflikt gibt es ja inzwischen auch nicht mehr. Diesen Überschuss, um nochmal auf die Zeit nach 89 zurückzukommen, gerade nach dem Ende dessen, was man als Bipolarität bezeichnen würde, den kann ich nicht erkennen in der Linken. Und ich wüsste derzeit wirklich nicht, bei wem oder bei welcher Strömung der Linken, die sich positiv auf die Frage, was ist links, bezieht, noch wo da dieses überschießende Moment zu entdecken sein sollte. Wie gesagt, ich glaube, 68 hat es tatsächlich noch gegeben, wenn ich auch glaube, dass es da ganz viele Missverständnisse gab, 68. Es war nämlich teilweise gar nicht die Sehnsucht nach dem Glücksversprechen oder die, wie Purz und Krahl das schreibt, ein Aufbegehren gegen den Verfall von Gebrauchswert etc., sondern da gab es ganz recht viele Missverständnisse. Dazu muss man sich einfach die Rezeption dessen ansehen, was die Rezeption von Adorno, die Rezeption Horkheimers ansehen. Das ist nämlich im Grunde genommen so, nach 1945, also 1968, versuchen die genau auf die Texte in erster Linie zunächst zurückzugreifen, die vor 1945, die vor dem zentralen Ereignis, das symbolhaft für den Verfall des Glücksversprechens steht, nämlich Auschwitz, auf diese Texte zurückzugreifen und überhaupt nicht reflektieren, was danach kommt. Die reflektieren überhaupt nicht, dass die kritische Theorie beispielsweise von einem Umschlagen von Ideologie in Wahn spricht. Die reflektieren überhaupt nicht, dass die kritische Theorie, Marcuse macht das an manchen Stellen, davon spricht, dass sich das Kapitalverhältnis immer stärker in Richtung seines eigenen Begriffs entwickelt, was heißen soll, dass alle überschießenden Momente einkassiert werden. Also davon waren in den 70er Jahren nichts mehr übrig. Das ist wirklich, wirklich so ein kurzer Sommer von 67 bis 68 mal gewesen. Diesen Slogan dann immer Luxus für alle und so weiter und guckt sich an, wo wird denn das abgehalten? In irgendeiner schrammligen linken Bude, wo man sich auf kein Sofa setzen möchte und so weiter. Nur weil man das schlechte Leben, das man ohnehin pflegt, das man eigentlich gut findet, plötzlich unter dem Stichwort abbucht Luxus, ist es noch, hat es noch nichts wirklich mit dem Anspruch auf Glück, der ja auch immer eine eigene Weiterbildung, der ja nicht nur mit Genuss zu tun hat, sondern auch auf eine, wie das in der Aufklärung genannt wurde, auf Persönlichkeitsbildung und so weiter. Damit hat das ja nicht so viel zu tun. Und dann das andere, ist gerade das, was jetzt halt immer wieder unter Hedonismus in der Linken abgebucht wird, was ja auch ein ziemlicher Witz ist. Also nur weil man halt mal Koks statt Speed oder irgendwelchen doofen Tabletten sich einwirft und nur weil man mal am Samstag nicht schon um 11 ins Bett geht, sondern um 3, oder 4, um 5, nur aus dem Grund dann schon von Hedonismus, der Begriff des Hedonismus ist ja wirklich ausgerichtet auf die Vorstellung des Glücks, wenn man sich das in einer historischen Perspektive ansieht. Nur das, wie gesagt, Koks statt Pillen oder so, oder nicht so früh ins Bett gehen, wenn man das als Hedonismus bezeichnet, dann hat das schon was arg Deutsches. Also nur weil ich mal Gänsebraten esse statt Erbsensuppe, bin ich nicht leicht Hedonist. Dazu kommt ja noch, dass dieser neue Hedonismus, wie das in Anführungszeichen nur genannt werden sollte, natürlich noch ein ganz anderes Moment hat. Es gibt ja bei Herbert Marcuse eine intensive Auseinandersetzung mit dem Hedonismus, mit dem philosophischen Hedonismus. Und Marcuse bestimmt da im Grunde genommen seinen Begriff des Glücks. Dieser Hedonismusartikel von ihm, dieser Hedonismusaufsatz, ist eigentlich ein Aufsatz über das Glück, und er bestimmt das Glück in einer vernünftig eingerichteten Welt in einer zweifachen Abgrenzung. Abgrenzung 1 ist eben die zu solchen Sachen, die in Richtung des klassischen Idealismus gehen, wie diese beispielsweise in der Französischen Revolution umgesetzt wurden, wo nur von einem allgemeinen Glück gesprochen wird. Das allgemeine Glück, wo überhaupt nicht das Glück des Individuums mit gedacht wird, wo im Grunde genommen das Individuum komplett einkassiert wird, wo das Individuum sich in der Allgemeinheit auflösen soll und gar kein Platz dafür ist. In einigen sozialistischen Staaten kann man das ja durchaus sehen, wo sich dann unter solchen Überschriften einfach wirklich eine totale Gesellschaft verbirgt, die Glück damit definiert, dass der Einzelne im Kollektiv aufgeht, wo das Individuum mit seinen individuellen Bedürfnissen, mit seinen individuellen Sehnsüchten überhaupt nicht mehr vorkommt. Also die eine Richtung, in die Marcuse das abgrenzt, und die andere Richtung ist die in der klassischen Philosophie eben tatsächlich unter dem Stichwort des Hedonismus in der Antike und so weiter stattgefunden hat, wo es im Grunde genommen darum geht, ich kann leben und so weiter, ich kann glücklich sein, ich kann genießen, ohne Rückgriff auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, wo man letztendlich, wie Marcuse das sehr gut schreibt, letztendlich nur seine eigene Ohnmacht weiter reproduziert und sich, um das einfach zu sagen, sich unglaublich was vormacht und nichtsdestotrotz dann eine gewisse Abstumpfung und eine gewisse Barbarisierung ebenfalls mitbetreibt. Das sind halt diese beiden Pole, zwischen denen die kritische Theorie hier in Form von Marcuse, bei Horkheimer findet sich das so ähnlich, bei Alfred Schmidt dann ebenfalls nochmal in Richtung dieser beiden Pole hin abgrenzt. Wenn man sich heute das ansieht, was die Leute dort machen, da findet sich überhaupt keine Idee mehr, dass die Linke mal mehr war als das, was die heute von sich geben. Da findet sich überhaupt keine Idee davon, dass es mal intensive theoretische Debatten über bestimmte Sachen gab. Da findet sich überhaupt keine Idee davon, dass die Linke eben auch mal die Partei des Glücks war. Diese Idee findet sich da bei denen überhaupt nicht. Und diese Idee muss man, glaube ich, meines Erachtens stark machen, weil die ist sonst irgendwann vergessen. Es kommt letztendlich darauf an, das wollte ich damit sagen, aus diesem ganzen Schrott, den die Linke in ihrer 200-jährigen Geschichte produziert hat, die wenigen überschießenden Momente, die wenigen Momente, an die es sich aus einer Position, die das Glück nicht aufgeben will, anknüpfen lohnt, die da herauszuschälen. Darum geht es mir. Es geht ja nicht darum, die Linke weiterzuführen, es geht ja nicht darum, die Linke aufzubauen und so weiter, sondern es geht darum, Zustand abzuschaffen, in dem es nötig ist, als Linke zu agieren. Also dieser Zerfall, den erkennt man auch schon sehr schön an gerade dieser Parole, die ja vor ein paar Jahren immer mal so als Demo-Slogan fabriziert wurde, dieser Parole für eine starke Linke beispielsweise. Das ist ja kompletter Humbug. Also Wolfgang Port hat das in den 80er Jahren schon mal mit den Worten kommentiert, so sinngemäß. Ich kriege das nur noch grob zusammen. Was soll das für eine starke Linke? Das heißt letztendlich, unser Verein soll größer werden, unser Verein soll stärker werden. Früher, noch 68, das ist der zentrale Punkt bei Port, da hieß es, für eine Revolution, für eine andere Gesellschaft und so weiter. Und das ist dazu geworden, zu der Parole geworden, unser Verein soll größer werden. Und insofern geht es mir gar nicht darum, weiter diese Doppeldeutigkeit, diese Ambivalenz zu retten, sondern eben einen Zustand zu schaffen, der eben wirklich nicht von so einer Ambivalenz lebt, sondern der vernünftig eingerichtet ist. Gesellschaftskritik, die sich auf diesen Glücksbegriff bezieht, die kann diesen Glücksbegriff nur ex negativo entwickeln, in dem Sinn, dass sie sagt, Eine Gesellschaft, in der das Glück die oberste Maxime ist, ist letztendlich im Umkehrschluss eine Gesellschaft, in der das Unglück nicht mehr immer wieder aus sich selbst heraus aufs Neue reproduziert wird. So macht. So lässt sich das in der kritischen Theorie entwickeln. Dass es darum geht, gesellschaftliche Verhältnisse, die dazu beitragen, dass Menschen unglücklich sind, die gesellschaftlichen Ursachen des gesellschaftlichen Unglücks abzuschaffen. Insofern ist das eine ex negativo Definition. Ich bin allerdings, sonst würde ich das natürlich nicht machen, weil ich bin kein Archivar oder so, der diesen Untergang einfach nur versucht zu dokumentieren. Hoffe ich natürlich, dass das irgendwann sich doch noch ändern wird. Und gerade dieses Abwandern des Glücksbegriffs in die Esoterik ist natürlich einmal bezeichnend für den Verfall des Glücksbegriffs. Er zeigt allerdings andererseits ebenfalls, dass es offensichtlich ja doch noch so ist, dass die Gesellschaft sich noch nicht ganz so eindeutig zu ihrem Begriff verhält, wie ich das vorhin gesagt habe, dass die Gesellschaft eben doch immer noch die Sehnsucht danach erzeugt, dass das nicht alles so sein kann, dass es doch noch irgendeinen Moment von Glück geben muss. Das ist natürlich ein schwacher Trost, wenn man sich das ansieht, was das für Bücher sind und was da drin steht. Und ich weiß auch nicht, ob das wesentlich mehr ist als ein Trost. Nichtsdestotrotz hofft man dann natürlich einfach darauf, wenn man solche Dinge skizziert, wie ich das jetzt gerade getan habe, wenn man das tut, wie das die kritische Theorie getan hat, wenn die halt von einem totalen Verblendungszusammenhang spricht und von anderen Dingen spricht, die Überzeichnungen, die man dort drin hat, weil wenn die kritische Theorie vom totalen Verblendungszusammenhang spricht, dann ist der Verblendungszusammenhang ja doch nicht ganz so total, wie die das dort konstatieren, weil es gibt ja immer noch sie, die diesen Verblendungszusammenhang durchschauen und so weiter. Die betreiben dort letztendlich eine Zuspitzung, die betreiben dort eine Beschreibung der Tendenzen, in deren Richtung die Gesellschaft geht, und hoffen vor diesem Hintergrund, dass die Beschreibung der Konsequenzen, die das Ganze haben wird, dazu beiträgt, dass die Menschheit dann doch noch vor den Dingen, die sie ja selbst mit befördern, dass sie dann doch noch erschrecken davor und sich doch noch entschließen, im besten Sinn geschichtsmächtig zu werden. Es geht darum, dass genau die überschießenden Momente, die die historische Linke mal mit sich transportiert hat und die immer weiter in Vergessenheit geraten. Einem linken Parteiprogramm gibt es irgendwie noch eine Bezugnahme auf das Glück, außer einem, das habe ich ein bisschen hinten weg gelassen. Im Grundsatzprogramm der SPD gibt es das aber nur in negativer Form. Die sagen, Bewegungen, die das Glück erstreben, sind tendenziell totalitär. Also die grenzen sich sogar explizit davon ab. Da gibt's das nicht mehr. Oder dann schaut man sich einfach an, welche Philosophen sind denn en vogue in der Linken gerade. Da sind ja nicht mehr Adorno, Horkheimer und so weiter, die ja immer wieder zu Recht als Glücksphilosophen denunziert werden, also nicht zu Recht denunziert werden, sondern zu Recht als Glücksphilosophen bezeichnet werden, sondern das sind halt Leute wie diese ganzen Poststrukturalisten, wie Foucault beispielsweise. Es gibt in den Gesprächen mit Foucault immer wieder strikte Abgrenzungen von, ja, Glück, das ist irgendwas Metaphysisches, das ist Quatsch und so weiter. Also ich kann da, wie gesagt, beim besten Willen nichts erkennen, wo dieser Glücksbegriff in der heutigen Linken aufgehoben sein könnte. Und dann guckt man sich die Linke an, dann guckt man sich, schauen wir uns dann einfach die Mehrheit der Linken an, die nicht in der Partei organisiert sind, schauen wir uns diese Restbestände der Autonomen an und so weiter, denen ist doch das Unglück ins Gesicht geschrieben, denen ist doch das Unglück in die Frisur geschrieben, in ihre Kleidung, in ihre Behausungen und so weiter, da sieht doch nichts danach aus, als würden die irgendeinen Gesellschaftszustand anstreben, in dem das allgemeine Glück vermittelt über das Individuum ist. Also vor dem Hintergrund, dass nun mal morgen Abend wahrscheinlich oder auch übermorgen Abend wahrscheinlich nicht der große Umsturz stattfinden wird, ist man ja dummerweise gezwungen, sich hier und in der jetzigen Gesellschaft durchaus auch mit bestimmten Sachen zu arrangieren und so weiter, um nicht komplett einzugehen, um nicht komplett verrückt zu werden, um nicht alle Bekannten, um nicht alle Freunde, die man hat, irgendwie oder um sich nicht jenseits von denen komplette Einsamkeit zu überantworten. Es ist wichtig, sich dessen klar zu sein, dass wenn man auf der einen, dass man auf der einen Seite zwar durch Mitmachen bestimmte Sachen verschlimmert und im Grunde genommen diese Dinge vor einem größeren Horizont betrachten muss, dass man auf der anderen Seite aber gleichfalls, wenn man auch gar nichts dagegen tut, ebenfalls die Sachen verschlimmert. Das ist halt diese im Grunde genommen aporetische Situation, in der man als Ideologiekritiker oder in der man als jemand, der glaubt, dass die Verhältnisse derzeit nicht das Maß der Dinge sind, sich nun mal gefangen sieht. Und das ist natürlich ein Widerspruch, das ist halt eine aporie, nicht auflösbarer Widerspruch, der nicht in einer Inkonsequenz des Denkens zu suchen ist, sondern der von den Verhältnissen halt vorgegeben wird. Die Linke entsteht in dieser Zeit und das System, gegen das die Linke mal aufbegehrt hat, die bürgerliche Gesellschaft, die entsteht mit der Französischen Revolution, die bildet sich aus dem Ancien Regime im 17. Jahrhundert, Vorläufer gibt es ohnehin, gibt es sowieso, aber die bildet sich erst im 17. Jahrhundert heraus, im Schoße der alten Gesellschaft, im Schoße der Feudalgesellschaft und wirft dann diese Fesseln der Feudalgesellschaft ab und ist dann seit der Französischen Revolution die bürgerliche Gesellschaft, die dann ebenfalls wieder Zerfallsprozesse und so weiter mit sich bringt. Und das ist der Beginn des Ganzen. Und diese Gesellschaft gibt es immer noch in den vielfältigsten Veränderungen, die allerdings auf derselben Struktur, nämlich der Selbstbewertung des Werts, basieren. Diese Gesellschaft gibt es immer noch und aus dem Grund kann man das selbstverständlich bis daran zurückverfolgen, bis an den Anfang. Und das ist halt durchaus immer schwer zu sagen, okay, wir versuchen das zu retten, wie ich das vorhin ja auch getan habe, wir versuchen irgendwo anzuknüpfen und so weiter. Das hat dann ganz oft immer so diesen Beiklang. Früher war alles besser, früher war alles toller, was natürlich nicht der Fall war, aber das hat immer diesen Beiklang und insbesondere wenn Historiker das machen, dann hat das erst recht den Beiklang. Die wollen sagen, die wissen, wie es mal war und die dienen sich gleichzeitig als Führer für das an, was dann demnächst mal kommen soll. Mir geht es im Grunde genommen darum, den Anspruch, der damit verbunden war, damals zu retten. Und aus diesem Grund ist es tatsächlich nicht verkehrt, das bis in die Zeit der Aufklärung zurückzuverfolgen. Und das ist beispielsweise auch einer der Gründe, warum Leute wie Alfred Schmidt, von dem ich ja vorhin gesprochen habe, weitestgehend vergessen ist und über den Naturbegriff bei Marx geschrieben hat, über die kritische Theorie geschrieben hat, warum der in der Regel oder warum der ganz intensiv sich mit der französischen Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt hat, weil er glaubt, das sind die Begriffe, das sind die Entwicklungen, das sind die Denkformen, die sich genau in dieser, mit denen ich mich kritisch auseinandersetze, die sich genau in dieser Zeit herausbilden und dann eine Verlängerung, eine Transformation und so weiter erfahren, die dort aber noch in ihrer größten Reinheit anzutreffen sind.
Tatsächlich komisch. Leute, mit denen man vor ein paar Jahren noch zu einem Punkkonzert gegangen ist, schleppen einen plötzlich in die Oper. Freunde, die mit Mickey Mouse und Kinky Friedman groß geworden sind, kaufen sich Baudelaire. Und Genossen, die vor einiger Zeit noch Veranstaltungen über die Situation im Iran oder die postfaschistische Gesellschaft organisiert haben, machen plötzlich in Kunst. Ganz so, als würden sie nicht von irgendwelchen Asten durch schweißtreibende Soli-Partys oder private Verschuldung finanziert werden, sondern durch die Kulturstiftung des Bundes. Andere, die jahrelang gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind, zerstreiten sich plötzlich an der Frage nach dem eigenen Lieblingskünstler beziehungsweise der Frage, hat Kunst engagiert zu sein oder nicht. Um nicht falsch verstanden zu werden, an dieser Diskussion ist grundsätzlich nichts falsch, aber die Vehemenz, mit der Leute erklären, nicht nur mit den anderen spielen zu wollen, diese Vehemenz verwundert dann doch. waren es vor 15 Jahren die Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie oder zumindest das Fetischkapitel des Kapitals, die man rauf und runter beten können musste, um in bestimmten Kreisen anerkannt zu werden. War es kurze Zeit darauf die Landeskunde des Irak. Es folgten die Hebräischkenntnisse, der Israel-Aufenthalt, das Islamexpertentum und die Iran-Studies. Jetzt scheint die Kunst an der Reihe zu sein. Wenn ich eine Prognose wagen darf, dann würde ich sagen, nach all den Nahost-Studienabsolventen, nach all den Islamwissenschafts- und Judaistikstudenten wird sich die gerade nachwachsende Generation vor allem der Kunstgeschichte, der Grafik, der Musik oder ganz allgemein der Kunst widmen. Diejenigen, die noch aus den 90er Jahren stammen, haben Politikwissenschaft studiert. Nach 9/11 und dem Irakkrieg kamen zunächst die Erziehungswissenschaftler dazu, die eine klassische linke Bewegungsvergangenheit haben und nach den Anschlägen mit der Linken gebrochen haben. Es folgten die Islam- und Nahoststudenten und der jüngste Genosse studiert an der örtlichen Kunsthochschule. Vielleicht ist das Zufall, vielleicht aber auch nicht. Wie dem auch sei, in diesen zahlreichen Konjunkturen, die ich gerade nur ganz kurz angerissen habe, in diesen Konjunkturen zeichnet sich in jedem Fall nicht zuletzt die verzweifelte Situation ab, der Kritik heute ausgesetzt ist. Egal wie dezidiert, wie nachvollziehbar, wie elaboriert, wie radikal oder zurückhaltend die Kritik auch formuliert ist, die Gesellschaft riegelt sich hermetisch gegen die Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Umwälzung ab. Es kann alles gesagt werden, ohne dass sich irgendetwas ändert. Die subversive Aktion, eine kleine linksradikale Gruppe aus den 60er Jahren, zu deren größten Verdiensten es gehört, Dieter Kunzelmann, Bernd Rabehl und Rudi Dutschke ausgeschlossen zu haben, was, wie ich finde, nicht wenig ist. Diese subversive Aktion hat dazu schon im Jahre 1964 erklärt, die gesellschaftlichen Mechanismen greifen so reibungslos ineinander, dass sie zulassen können, dass die Wahrheit über sie ausgesprochen wird. Und tatsächlich, angesichts der gegenwärtigen Zustände hätte Marx, anstatt seine Gesundheit und das Glück seiner Familie durch die ständigen Aufenthalte in der British Library zu ruinieren, auch gemeinsam mit Engels das Geld aus den Fabriken in Manchester verprassen können. Das Kapital hätte statt in Leipzig auch im lacandonischen Urwald erst aufgelegt werden können. Dass sich in einer solchen Situation, die sich seit Marx und Engels ja bekanntlich noch potenziert hat, immerhin gab es im 19. Jahrhundert noch eine zumindest nennenswerte Bewegung, die sich den Umsturz der Verhältnisse auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass sich in einer solchen Situation der Kunst zugewandt wird, dürfte mindestens drei Gründe haben. Erstens, nach der Vertagung der Revolution, der Apokalypse, des dritten Griffs zur Weltmacht oder in einiger Zeit sicherlich auch der Errichtung des Kommunismus in Syrien, haben die ehemaligen Bewegten ein Freizeitproblem, das sie mit Kino, mit Theater, mit Ausstellungsbesuchen zu lösen versuchen. Man kennt das alles von 1968, nach der Verabschiedung der Notstandsgesetze, nach dem Ende der großen Demonstrationen und nach dem Niedergang der Bewegung strömten ehemaligen Bewegten plötzlich in die Kinos, um sich die neuesten Italo-Western anzusehen. Sie fuhren in die Toskana, um Land, Leute und Kultur zu studieren, gründeten Kneipen, die zum zweiten Zuhause wurden oder engagierten sich plötzlich in einer der vielen Laienspielgruppen. Der zweite Grund also, warum sich in der gegenwärtigen Situation vermutlich der Kunst zugewandt wird. Zweitens, selbst wenn eine der Kampagnen erfolgreich ist, die unser Eins so anzettelt, dann liegt das entweder nicht an unserem eigenen Engagement, sondern dann ist das in der Regel leider auf eine Mischung aus Zufall und der Tatsache zurückzuführen, dass sich einflussreichere Kreise der Sache angenommen haben. Oder aber, die Kampagnenforderungen waren so läppisch, dass man sich selbst schon dafür schämt. Für ein linkes Zentrum, stoppt den Nazi-Aufmarsch, Köpi bleibt, etc. pp. Nach dem Ende der Kampagne folgen dann in jedem Fall das berühmte Loch, die große Depressionsphase. Nachdem man mehrere Monate gerödelt hat, findet man plötzlich Zeit zum Nachdenken. Es wird einem plötzlich bewusst, wie weit selbst der größte Kampagnenerfolg, meistens sind es Misserfolge, wie weit selbst der größte Kampagnenerfolg von dem entfernt ist, wofür man möglicherweise einmal angefangen hat, zur Antifa zu gehen, Punkrock zu hören, Adorno zu lesen oder sich einen Israel-Button an die Jacke zu pappen. So ehrenwert zum Beispiel eine Kampagne wie Stop the Bomb ist, so richtig es ist, Solidarität mit Israel zu fordern und so vernünftig es sein kann, gegen einen Moscheebau zu protestieren, so große Zwischenschritte, so große Ableitungen und so merkwürdige Verrenkungen sind nötig, um das Ganze in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kampf für eine befreite Gesellschaft zu bringen. An dieser Stelle kommt nun die Kunst ins Spiel. Nachdem die Kunst die Sphäre des Sakralen verlassen hatte, stand sie in ihren besten Zeiten zum einen tatsächlich für die säkularisierte Version des Glaubens, dass es etwas Besseres geben kann als das Schlechte hier und jetzt. Von der Vorstellung, es gibt einen Himmel, ist es nicht weit zur Vorstellung, es kann einen Himmel auch auf Erden geben. Zum anderen, und unmittelbar damit verbunden, zum anderen taugt die Kunst im Unterschied zum Kampf gegen einen Naziladen, einen Öldeal mit dem Iran oder die Umbenennung eines Sportplatzes glücklicherweise tatsächlich nicht als Motor für eine kurzfristig angelegte Kampagne. Um 2000 Jahre Kunst und Kulturgeschichte durchnudeln zu können, muss schon sehr viel Wasser die Spree herunterfließen. Die Enttäuschung, von der die Kampagnenmacher schon am Anfang wissen, dass sie am Ende der jeweiligen Kampagne stehen wird, findet darum zumindest kurz- oder mittelfristig nicht statt. Drittens, die ehemaligen Revoluzzer, und dieser dritte Punkt scheint mir der bedeutendste zu sein, die ehemaligen Revoluzzer müssen sich plötzlich Gedanken über ihre Zukunft machen. Da sie in der Regel nichts anderes gelernt haben als irgendwas mit Menschen, Medien und Kultur, Motivation der Genossen, Agitation der Massen, Veranstaltungsmanagement und so weiter, bleibt ihnen oft kaum etwas anderes übrig, als sich entweder in Sozialarbeiter, Sozialpädagogen oder Psychotherapeuten zu verwandeln, oder aber sie steigen in Kunst- und Kulturbetrieb ein. Das war ebenfalls schon nach 1968 zu beobachten. Die Zerfallsprodukte der APO hinterließen eine ganze Armada an selbstgereimtem, selbstgetöpfertem und selbstgeklampftem. Selbst diejenigen, die ihr mangelndes Talent erkannten und aus diesem Grund berechtigterweise auf den Griff zur Gitarre, auf den Griff zum Pinsel oder auf den Griff zum Reimlexikon verzichteten, selbst diese Leute spielten mit. Sie kommentierten die Produkte ihrer ehemaligen Genossen entweder in Aufsätzen für das Kursbuch, für die Alternative und Ästhetik und Kommunikation, oder aber sie besetzten einen der neu geschaffenen Lehrstühle für Medien-, Kommunikations- oder Kulturwissenschaften und ernannten ihre persönlichen Vorlieben, wahlweise Bertolt Brecht, Bob Dylan oder Jean-Luc Godard, zum Nonplusultra des gegenwärtigen, des vergangenen und des zukünftigen Kulturbetriebs. Warum sollte es heute anders sein? Denn machen wir uns nichts vor, auch die politischen Beschäftigungswellen der letzten 10 oder 15 Jahre, also Fetischkapitel, Geschichte des Antisemitismus, linker Antisemitismus, kritische Theorie, Moshe Postone und so weiter, auch das alles hat zwar jeweils Erkenntnisgewinn gebracht, aber der größte Gewinn lag doch wohl auf einer anderen Ebene. Mit ihrer Hilfe, mit Hilfe dieser Beschäftigungstherapien, konnten politisierende Jungakademiker erstens vor allem Erstsemesterstudentinnen beeindrucken. Mit ihrer Hilfe konnten sie sich zweitens in ihren Seminaren von ihren desinteressierten und randschmeißerischen Kommilitonen abheben, die jedem halbwegs vernünftigen Dozenten ein größerer Graus sind als die querulantischen Nachfrager, die zumindest die Seminarlektüre gelesen haben. Und mit ihrer Hilfe konnte man drittens zugleich seinen Standesdünkel aufrechterhalten und sich das belächelte Proletariat, die belächelten Proleten, Prolls etc. vom Hals halten. You must try, Diese Abgrenzung hatte und hat man auch bitter nötig. Denn weder spiegeln sich die 12 bis 13 Schuljahre, die 7 Jahre an der Uni und die dutzenden Praktika in der gesellschaftlichen Anerkennung des linksakademischen Nachwuchses wieder, noch im Lebensstandard. Die gern belächelten Mitschüler von früher, die sich nach der 10. Klasse für eine Lehre als Metzger, Maurer, Einzelhandelskaufmann und so weiter entschieden haben, verdienen in der Regel nicht nur mehr Geld, sondern sie müssen mit Ende 20 auch nicht mehr regelmäßig zu Mutti fahren, um sich den Jack-Wolfskin-Rucksack mit Brot, Butter und Käse vollstopfen zu lassen. Und nicht zu vergessen, sie haben darüber hinaus weitaus bessere Zukunftsperspektiven und sind gerade nicht gezwungen, sich bis zur Rente von einer prekären akademischen, kulturellen, kulturindustriellen Baustelle zur nächsten zu hangeln. Auch mit Blick auf diese Zukunftsperspektiven waren die diversen Beschäftigungswellen nicht gerade von Nachteil. Diejenigen, denen die Lesekreisvergangenheit die Tür in den akademischen Betrieb geöffnet hat und Eindruck bei den Vertrauensdozenten der Böll, der Böckler oder Luxemburg-Stiftung hinterlassen hat, diese Leute waren zwar nicht die Regel, aber sie waren auch keine Seltenheit. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, konnten sich beim gepflegten Diskurs hingegen zumindest beweisen, dass sie grundsätzlich bis auf Weiteres zum Dozenten oder wissenschaftlichen Mitarbeiter taugen würden. Die Kunstwelle führt nun all das auf einer anderen, weiteren Ebene fort, und zwar in einer Zeit, in der mit Adorno, Antisemitismusforschung und so weiter im akademischen Betrieb kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, weil die vorangegangenen Generationen oder Generationchen da schon einiges abgegrast haben. Vielleicht ist alles aber auch ganz anders. Vielleicht liegt der Grund dafür, dass sich grundsätzlich vernünftige Leute plötzlich benehmen wie die Eltern ihres früheren Klassensprechers, die sich pflichtgemäß die jeweils neuesten Ausgaben der SZ-Bibliothek, den aktuellen Grass oder Garda kauften, die das obligatorische Weinabonnement der Zeit hatten und sich bei jeder Vernissage blicken ließen, aber auch einfach nur darin, dass sie langsam erwachsen werden. In der Dialektik der Aufklärung gibt es einen Aphorismus mit dem Titel Gezeichnet, der genau so etwas nahelegt. Ich trage den kurz vor. Im Alter von 40 bis 50 Jahren, inzwischen müsste es heißen im Alter von 30 bis 40 Jahren, pflegen Menschen eine seltsame Erfahrung zu machen. Sie entdecken, dass die meisten derer, mit denen sie aufgewachsen sind und Kontakt behielten, Störungen der Gewohnheit und des Bewusstseins zeigen. Einer lässt in der Arbeit so nach, dass sein Geschäft verkommt, einer zerstört seine Ehe, ohne dass die Schuld bei der Frau läge, einer begeht Unterschlagungen. Aber auch die, bei denen einschneidende Ereignisse nicht eintreten, tragen Anzeichen von Dekomposition. Zu Beginn ist er, also der Alternde, geneigt, die Entwicklung seiner Altersgenossen als widrigen Zufall anzusehen. Gerade sie haben sich zum Schlechteren verändert. Vielleicht liegt es an der Generation und ihrem besonderen Schicksal. Schließlich entdeckt er, dass die Erfahrung ihm vertraut ist, nur aus einem anderen Aspekt, dem der Jugend gegenüber den Erwachsenen. War er damals nicht überzeugt, dass bei diesem und jenem Lehrer, den Onkeln und Tanten, Freunden der Eltern, später bei den Professoren der Universität oder dem Chef des Lehrlings irgendetwas nicht stimmte. Sei es, dass sie einen lächerlichen, verrückten Zug aufwiesen, sei es, dass ihre Gegenwart besonders öde, lästig, enttäuschend war. Damals machte er sich keine Gedanken, nahm die Inferiorität der Erwachsenen einfach als Naturtatsache hin. Jetzt wird ihm bestätigt, unter den gegebenen Verhältnissen führt der Vollzug der bloßen Existenz bei Erhaltung einzelner Fertigkeiten, technischer oder intellektueller, schon im Mannesalter zum Kretonismus. Auch die Weltmännischen sind nicht ausgenommen. Es ist, als ob die Menschen zur Strafe dafür, dass sie die Hoffnungen ihrer Jugend verraten und sich in der Welt einleben, mit frühzeitigem Verfall geschlagen würden. Mit Blick auf die neueste Kunstwelle, bei der sich die Leute benehmen wie ihr eigenes Elternteil, heißt das, so klein diese Welle auch sein mag, das Erwachsenenalter bringt es unter den gegenwärtigen Umständen mit sich, dass sich die Menschen wie Clowns benehmen, die in ihrer Freizeit Dinge tun, für die sie selbst keine Erklärung haben und all das nachgestalten, wofür sie früher aus gutem Grund nur Verachtung übrig hatten. Denn tatsächlich kann mir niemand erzählen, dass die neue Kunstbeflissenheit aus einem großen Interesse an Kunst entsteht. Es kann mir niemand erzählen, dass sie Vergnügen bereitet oder auch nur Abwechslung, Spaß oder einen kleinen Moment des Glücks verschafft. Das gilt vielleicht für die wenigen, die mit einem Bein noch im 19. Jahrhundert stehen. Das heißt, für diejenigen, die von ihren Eltern schon von frühester Kindheit an zum Musikunterricht beispielsweise getrieben wurden. Hier funktioniert Kunstbegeisterung, und das ist tatsächlich nicht polemisch gemeint, hier funktioniert Kunstbegeisterung wie das Stockholm-Syndrom. Wenn man lange genug zum Klavier- oder Geigenunterricht geschleift, hier gefordert und, das ist wichtig, gefördert wird, dann werden die nicht nur durch den Unterricht unterdrückten Triebe, auch achtjährige Klavierschüler wollen lieber auf den Spielplatz als ans Klavier, dann werden die im Unterricht und nicht nur dort unterdrückten Triebe, wenn alles gut läuft, in der Musik sublimiert. Bei allen anderen scheint mir nichts dergleichen zu beobachten zu sein. Wer sich die mal verhärmten, mal feisten und mit Kummerbauch versehenen Gestalten in den einschlägigen Opernaufführungen, Klavierkonzerten, Ausstellungen, Autorenlesungen und so weiter ansieht, wer sich diese Leute anschaut, die nicht mit Beethoven, Schönberg, Proust, sondern mit Peter Kraus, den Scorpions, Helmut Newton, Konsalik und Simmel groß geworden sind, wer sich diese Figuren ansieht, die lethargisch nach vorn schauen oder in ihrem Programmheftchen blättern, als könnten sie es nicht erwarten, dass es endlich vorbei ist, der weiß, sie verstehen nichts, der weiß, Spaß sieht anders aus und der weiß auch, Glück sieht anders aus. Diese Unfähigkeit zur Vergnügung und zur Hingabe ans kleine Glück, die in nahezu allen Theatern, Musikveranstaltungen, Ausstellungen und so weiter beobachtet werden kann, diese Unfähigkeit dazu liegt natürlich nicht zuletzt in den Menschen selbst begründet. Wer jeden Tag durch die Hölle aus familiärem Frühstücksbeisammensein, Vorortzug und Kollegenterror geht und sich aus Gründen der Selbsterhaltung auch noch damit identifizieren muss, der ist irgendwann zu nichts anderem mehr in der Lage. Selbst diejenigen, die sich in den letzten 5 bis 10 Jahren so großspurig als Hedonisten bezeichnet haben, stellen in ihrer Freizeit ja vor allem die Vorgänge des Arbeitsprozesses nach. Vor allem aber liegt diese Unfähigkeit zum Genuss oder wie auch immer man das nennen will, zum Vergnügen oder, was wahrscheinlich die beste Formulierung ist, zur Hingabe ans kleine Glück, wenn das nicht so kitschig und pathetisch klingen würde. Vor allem liegt diese Unfähigkeit zur Hingabe ans kleine Glück aber an der zeitgenössischen Kunst selbst. Das größte Vergnügen bereitet noch die Kunst vergangener Tage, von der Klassik bis zur neuen Musik. Hier ist die Idee des Guten, Wahren, Schönen, so chimärisch und ideologisch sie auch immer war, noch aufgehoben. Hier erkennt man die Kunst tatsächlich als den, wenn auch schwachen, Statthalter der nicht vom Tausch verunstalteten Dinge, von dem Adorno spricht. Nichtsdestotrotz ist auch die Epoche, in der genau diese Werke einmal aufregend waren, lange vorbei. Was waren das für Zeiten, als die neue Musik noch verstörend wirkte und noch nicht in die Filmmusik eingegangen war? Das ist sehr lange her, da lebte Hans Eisler noch. Was waren das für Zeiten, in denen Kandinsky und Picasso nicht in jeder Zahnarztpraxis hingen, in denen abstrakte Kunst also nicht zur traditionellen Foyerausstattung der örtlichen Sparkasse gehörte? Was waren das also für Zeiten, in denen die Seh- und Hörgewohnheiten noch in Frage gestellt werden konnten und die Infragestellung der Gewohnheit nicht selbst zum gesellschaftlichen Mainstream gehörte? Better every day as
if it is your last.
Vor allem aber, was waren das für Zeiten, in denen der Anspruch der Kunst noch nicht dementiert war? Soll heißen, wohl dem, dem es beim Hören von beispielsweise Beethovens Musik anders geht als Alex in Stanley Kubricks Film Clockwork Orange. Für die, die den Film wieder erwarten nicht kennen, hier der stark verkürzte Plot. Der Gewalttäter Alex wird in einem großen pädagogischen Experiment, bei dem ihm seine Gewaltaffinität ausgetrieben werden soll, dazu gezwungen, Filme über die Nazizeit anzuschauen, die wiederum mit Beethovens Musik unterlegt sind. Das führt dazu, dass Alex nach seiner Therapie nicht mehr dazu in der Lage ist, den von ihm geliebten Ludwig van, so nennt er ihn, zu hören, ohne an Gewalttaten erinnert zu werden. Dieser Reflex ist nicht einmal unsympathisch. Denn selbstverständlich ist es falsch, ein Kunstwerk nur über seine Rezeption erschließen zu wollen. Wer ein Kunstwerk ausschließlich in Vermittlung über seine Rezeption betrachtet, der tut dem Werk natürlich Gewalt an. Aber wer wiederum sagt, dass die Rezeption nichts mit dem Werk zu tun hat, tut dem Werk ebenfalls Gewalt an. Er tut ihm ebenfalls Unrecht. Denn auch wenn die Materialgestaltung des Kunstwerks dieselbe bleibt, wird das Werk doch von seiner Rezeption angefressen, die nicht zuletzt ihre Ursache in eben jener Materialgestaltung hat. Soll heißen, wer sich ganz Beethovens Materialgestaltung hingeben kann und nicht permanent daran denken muss, dass das die letzten Töne waren, die KZ-Häftlinge vor ihrer Ermordung hören mussten, der muss nicht nur ein dickes Fell haben, sondern der nimmt auch den Anspruch der Kunst nicht ernst. Denn wenn man die Kunst tatsächlich ernst nehmen will, muss man sie genau diesem Anspruch nehmen und sie an diesem Anspruch, den sie einmal formuliert hat, messen. Und dieser Anspruch lautete nun einmal, die Menschen zu ergreifen, die Menschen zu verändern. Dieser Anspruch hat sich nun spätestens an den Toren der Konzentrationslager an der Realität lamiert. Das Beharren auf der Materialgestaltung als einzigem Schlüssel zur Erschließung eines Kunstwerks ist, mit anderen Worten, schon eine Reaktion auf die Krise der Kunst. In diesem Beharren findet bereits eine Rücknahme des im besten Sinn megalomanen Anspruchs des Kunstwerks statt, der in den zeitgenössischen Kunstwerken nicht einmal mehr als Residuum vorhanden ist. Denn wer eine zeitgenössische Ausstellung, Theateraufführung oder ein Konzert besucht, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. In den Ausstellungen wird er von den immer gleichen Installationen aus Metallschrott, Plastik-Holz-Kombinationen sind beliebt, flimmernden Bildschirmen etc. erwartet. Im Theater gibt es kaum eine Aufführung, zumindest kaum eine zeitgenössische Aufführung eines zeitgenössischen Stücks, die ohne die permanente Kritik dieses Dreiklangs aus Medien, Konsum und Globalisierung auskommt. Und zeitgenössischen Konzerten gelingt es letztendlich sogar, die neue Musik zu verhunzen. Wenn zum Beispiel der derzeitige Starschlagzeuger Martin Grubinger, der Tausende zu seinen Konzerten zieht, wenn beispielsweise dieser Martin Grubinger bei seinen Massenevents ein Potpourri aus neuer Musik, Schlager, Swing, Jazz, Welt- und Volksmusik zum Besten gibt. Die Quälerei, die nötig ist, um den Gehalt zeitgenössischer, nicht moderner, sondern zeitgenössischer Kunst zu entschlüsseln, allein diese Quälerei zeigt, was vom guten, wahren, schönen übrig geblieben ist. Allein die Tatsache, dass zu diesem Zweck Mammutkonferenzen nötig sind, die eher an Durchhalteübungen mit Stellungswechsel erinnern, als an die Anziehungskraft, die das autonome Kunstwerk und die moderne Kunst einmal selbst auf ihre Gegner ausübten, allein das zeigt, wie es um die Kunst bestellt ist. Denn glaubt man den Zeugen früherer Epochen, dann war die Auseinandersetzung mit Kunst einmal aufgrund der Anforderungen, die das Kunstwerk an seine Betrachter stellte, ebenso anstrengend wie vergnüglich. Vergnügen wird durch Mühe nicht geschmälert, im Gegenteil. Die heutige Beschäftigung mit Kunst ist dagegen beschwerlich, weil die Kunstwerke keinerlei Anforderungen mehr stellen. Sie ist anstrengend, weil eine enorme Überwindungskraft nötig ist, um die Langeweile, die intellektuellen und ästhetischen Zumutungen, mit denen zeitgenössische Werke in der Regel aufwarten, zu ertragen. So sind die zeitgenössischen Kunstwerke weder eine Allegorie scheinlos gegenwärtigen Glücks, die ihre Sprengkraft, wie Adorno schreibt, gerade daraus zieht, dass sie mit der tödlichen Klausel des Chimärischen behaftet ist, dass es eben nicht ist, noch findet ein Abarbeiten einer Erfahrung von Leid statt. Stattdessen werden die Verhältnisse bestenfalls, und auch darauf liegt die Betonung, bestenfalls verdoppelt. Wenn zum Beispiel, also ein Beispiel von vielen, wenn zum Beispiel eine Künstlerin in einer viel beachteten Kunstaktion in den Bergzoo geht und den Ziegen im dortigen Streichelgehege Adornos Reflexion zur Klassentheorie vorliest. Und jetzt kommt der Grund, warum sie das tut, um die vermeintliche Unterdrückung der Tiere zu skandalisieren. Und wenn, es kommt noch besser, und wenn sie dazu dann auch noch im Programmheft des Ganzen, Hochglanz und gefördert natürlich von der Kulturstiftung des Bundes, wenn sie dann dazu auch noch im Programmheft erklärt, vielleicht sind wir ja genauso wie die Ziegen von Natur aus auf Hierarchien angewiesen. Vielleicht sind wir ja genauso wie die Ziegen von Natur aus auf Hierarchien angewiesen. Ja. Wenn sie also das alles tut und dann auch noch diesen Quark dazu schreibt, dann bestätigt sich letztendlich nur, was Max Horkheimer in den 60er Jahren befürchtete. Diese Künstlerin bestätigt mit ihrer bekloppten Aktion nur Horkheimers Befürchtung, dass die Menschen wieder auf den Status einer etwas geschickteren Tierrasse zurückfallen. Vom Wahrheitsanspruch des Kunstwerks, der im besten Sinn autoritär war, bleibt, wenn überhaupt, nur der Größenwahn des Künstlers, des Malers, Regisseurs, Autors und so weiter, der sich in der Regel entweder als Ratgeber des Staates oder gleich ganz als prospektiver Philosophenkönig geriert. Die einschlägigen Produkte ziehen ihren politischen Gehalt weniger aus der Materialgestaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, als aus den aufdringlichen Bekenntnissen ihrer Macher. Selbst die wenigen Werke, die sich dieser Entwicklung entziehen, verdeutlichen aufgrund ihrer wirklich schreienden Marginalität, wie sehr die Kunst auf den Hund gekommen ist. So hat sich die Mehrheit der zeitgenössischen Kunstwerke mit anderen Worten längst ununterscheidbar von den Produkten der Kulturindustrie gemacht. Einen Unterschied gibt es dann allerdings doch noch. Fernsehen, Kino, Popmusik liefern die Verdopplung der Realität, mit der auch die einschlägigen Theateraufführungen oder Ausstellungen aufwarten, bei aller dringend notwendigen Kritik in einer anspruchsvolleren Weise. Sie, also Fernsehen, Kino, Popmusik, die Produkte der Kulturindustrie im Allgemeinen, erheben im Unterschied zum zeitgenössischen Kunstbetrieb zumindest noch den Anspruch, das Publikum zu unterhalten. Dieser Anspruch und auch diese Unterhaltung, die daraus resultiert, die scheitert zwar notwendigerweise, aber trotzdem ist jede Folge des Marienhofes, der verbotenen Liebe und selbst des Großstadtreviers, ganz zu schweigen von den Produkten der vielgeschmähten amerikanischen Kulturindustrie, zumindest unterhaltsamer als die neuesten Werke Daniel Kehlmanns, Günter Grass, Klaus Peimanns oder Neo Rauchs. Damit lebt in den Produkten der Kulturindustrie letztendlich noch ein Rest dessen fort, was Kunst einmal ausgemacht hat. Die Produkte der Kulturindustrie erinnern in der gegenwärtigen Situation zumindest ein Stück weit an den Gehalt der großen bürgerlichen Kunst. Denn, auch wenn es die Kulturmafia sehr ungern hört, die Werke von Balzac, Tolstoi, Delacroix und so weiter hat mehr mit Baywatch, Shades of Grey, den Bee Gees oder Helene Fischer zu tun, als eben Kehlmann, Grass, Peimann und Rauch. Denn wer im 19. Jahrhundert eine der unzähligen Tageszeitungen mit den Feuilleton-Romanen Balzacs, eine Postkartensammlung mit Manet-Bildern oder ein Groschenheft mit einem Goethe-Stück oder einem Fortsetzungsheft von Tolstoi kaufte, der tat das in der Regel nicht, wie es heute der Fall ist, weil er sich, wie es so schön heißt, bilden wollte. Der tat das nicht, um sich von den unteren Schichten, zu denen er gegebenenfalls selbst gehörte, abzugrenzen. Der tat das nicht, um Zugehörigkeit zu signalisieren oder mitreden zu können oder weil er glaubte, einfach nicht drumherum kommen zu können, wie es so schön heißt, sondern er tat das, weil er eben lesen wollte, weil er sich ein Bild ansehen wollte, weil er wissen wollte, wie es weitergeht. Kurz, er tat das, um dem grauen Alltag zu entkommen, er tat das um des Vergnügens willen und um sich einen kleinen Genuss zu gönnen. Die heutige Kunst tut dagegen alles, um auch den letzten Rest der Vorstellung zu zerstören, dass Lesen, Hören, Sehen und auch Denken etwas sein könnte, das im Unterschied zur Fließbandarbeit Vergnügen bereiten könnte. Wer sich im Unterschied zum Opernkartenabonnenten, im Unterschied zum Vernissage-Besucher, zum Kulturmafia-Paten oder zum Teilnehmer eines dieser linken Kultur- und Kunstmarathons hier den neuesten Schundroman holt, wer zum Nana Muscuri-Konzert geht oder die Fortsetzung von Verbotene Liebe schaut, der tut das ebenfalls, um sich ein kleines Vergnügen zu bereiten und sich, wie es bei Herbert Marcuse mit Blick auf die Kunst heißt, um die leichtfertige Resignation des Alltags im Herz zu zerbrechen, also um nicht zu resignieren. Wer sich zum Beispiel mit einem guten Literaturwissenschaftler, Romanisten, Germanisten, Hispanisten und so weiter unterhält, der wird zwar selbstverständlich eine gewisse Begeisterung bei seinem Gegenüber für sein Fach entdecken, aber so richtig blüht der Gesprächspartner erst auf, wenn er sich nach dem dritten Wein nicht mehr über Cervantes, Levo, Büchner und Co. unterhalten muss, sondern über seine Lieblingssoap, Lieblingsschauspieler, Lieblingssänger und so weiter. Diese Erinnerung nun der aktuellen Kulturindustrie, die eine sehr schwache Erinnerung ist, das möchte ich nochmal betonen, diese Erinnerung nun an den Gehalt der großen bürgerlichen Kunst dürfte einer der Gründe dafür sein, einer der Gründe für die nasenrümpfenden Blicke sein, mit denen die Kopisten des traditionellen Bildungsbürgertums auf die Daily Soaps, die Bahnhofsbuchhandlungen oder die medialen Interessen des Zielpublikums von RTL 2 schauen. Das, genau diese Erinnerung, dürfte allerdings ebenfalls einer der Gründe für das in den letzten Jahren intensiver werdende akademische oder semi-akademische Bescheidwissertum sein, das über Soaps, Kitschromane, Ratesendungen und so weiter besteht. Auch der letzte Rest des Vergnügens, das eigentlich nur noch ein Statthalter des Vergnügens ist, auch der letzte Rest des Vergnügens soll liquidiert werden. Der Grund dafür nun, dass inzwischen die, wie man sagen muss, durchaus öde Kulturindustrie weitaus unterhaltsamer, weitaus vergnüglicher ist als die Kunst, der Grund hierfür ist einfach. Genauso wenig wie das Individuum, die Arbeiterklasse oder die Vorliebe für Nerdbrillen etwas Überhistorisches sind, existiert die Kunst nicht jenseits der Geschichte. Soll heißen, die historischen Bedingungen, die Kunst überhaupt erst ermöglicht haben, sind längst in Erosion begriffen. Bis in die Zeit der Aufklärung hinein unterstanden der Künstler und sein Werk noch dem direkten Zweck der Herrschaft. Sie waren vom Wohlwollen und von der Willkür des jeweiligen Gönners abhängig. Auch wenn die Altarbilder barocker Dorfkirchen, die Sinfonien, die Mozart Senior für seinen Dienstherrn, also für den Salzburger Erzbischof, komponierte, oder die unglaublichen Gedichte, die sich Ludwig XIV. Zu seinen eigenen Ehren schreiben ließ. Ich weiß nicht, ob sich jemals jemand diese Dinger nochmal angeschaut hat. Das ist wirklich unglaublich, was dort geschrieben wird. Auch wenn also diese Werke ihre Bestimmung von Zeit zu Zeit überschritten, hatten sie letztendlich nur einen Zweck, nämlich die Macht ihrer Auftraggeber zu verewigen. Vom autonomen Kunstwerk, also dem einzigen Werk, das überhaupt den Titel des Kunstwerks verdient, vom autonomen Kunstwerk kann erst gesprochen werden, seit sich der Künstler aus der personalen Abhängigkeit befreite, seit er also nicht mehr für einen direkten und vor allem den immer gleichen Auftraggeber produzierte, der gleichzeitig sein Dienst- und Schutzherr war, sondern für den freien Markt. Im Unterschied zu den Ansprüchen, die an die jeweiligen Haus- und Hoflieferanten der Feudalzeit gestellt wurden, waren die Anforderungen des Marktes nämlich so vielfach vermittelt, dass, wie Adorno schreibt, der Künstler von der bestimmten Zumutung, freilich nur in gewissem Maße, dispendiert blieb. Erst die Anonymität des Marktes befreite den Künstler mit anderen Worten, wenn auch immer nur partiell, vom Zwang, die pflichtgemäßen Motetten, die immer gleichen Porträts der jeweils aktuellen Fürsteninteresse oder die Wandbilder des obligatorischen Typen am Kreuz zu produzieren. Erst die Existenz des freien Marktes ließ Kunst paradoxerweise zum Statthalter der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge werden. So sorgte der Markt nicht nur dafür, dass der Künstler sein Auskommen durch das Ausleben seiner künstlerischen Ambitionen sichern konnte, sondern der Markt bot aufgrund seiner Anonymität gleichzeitig den Rahmen, der es dem Künstler erlaubte, nur der Stimmigkeit, nur den Anforderungen zu folgen, die sich aus der Formgestaltung des Materials ergeben. Mit anderen Worten, es entstand die paradoxe Situation, dass der Künstler sowohl für den Verkauf arbeitete, von dem er allerdings nicht wusste, ob dieser Verkauf jemals stattfinden wird, als auch für die Logik des Kunstwerks, die sich jedem anderen Zweck sperrt. Diese Zeit ist nun allerdings vorbei. In der glorreichen Phase des bürgerlichen Zeitalters fielen die Anforderungen, die ein Kunstwerk an seine Entschlüsselung stellt, und die Bedürfnisse des Bürgers teilweise noch zusammen. Adorno schreibt hierzu: Beethoven hat sich nicht an die Ideologie des viel zitierten aufsteigenden Bürgertums von 1789 oder 1800 angepasst, sondern war selbst von dessen Geist. Daher sein unüberbotenes Gelingen. In dem Maß nun, in dem sich der Bürger vom Statthalter Gottes auf Erden in den Angestellten eines Versicherungsunternehmens verwandelte, in diesem Maß entkoppelten sich seine ästhetischen Bedürfnisse allerdings vom immanenten Anspruch des autonomen Kunstwerks. Das universalistische Pathos, mit dem das Bürgertum den Adel verjagt hatte, wurde durch eine Mischung aus Lethargie und Untergangssehnsucht ersetzt. Damit, durch diese Ersetzung, verlor das autonome Kunstwerk langfristig genau das, was es erst auf den Weg gebracht hatte, nämlich erstens seinen Markt und zweitens seine Abnehmerschaft. Der Staat sorgte zwar noch eine gewisse Weile dafür, dass der Kunstbetrieb als eine Art menschliches Artenschutzreservat erhalten blieb, also als eine Art Zoo, in dem sich die Besucher über eine fast ausgestorbene Spezies amüsieren können. Die Kombination aus staatlicher Bezuschussung auf der einen Seite und öffentlich-rechtlicher Verwaltung des Kunstbetriebs schützte Autoren, Intendanten und Kuratoren auf der einen Seite tatsächlich vor dem direkten Zugriff des Staates. Andererseits befreite es den Künstler allerdings auch von der Zumutung, den veränderten Markt mit genau dem Schund zu bedienen, den dieser neue Markt einfordert. Gleichzeitig bekam auch das Mäzenatentum, ohne dass der Kunstbetrieb nie ausgekommen ist, neue Bedeutung. Aber die Tendenz zur negativen Aufhebung der Kunst, von der die kritische Theorie ja spricht, diese Tendenz konnte dadurch nicht aufgehalten werden. Das Wissen der Künstler, auf dem Markt nicht mehr zu bestehen und nur mit Hilfe des Staates überleben zu können, dieses Wissen oder diese Ahnung ging langfristig auch in die Kunst selbst ein. Denn auch wenn das staatliche Subventions- und Stipendiensystem gelegentlich noch einen Schutzraum bot für Nonkonformisten, Eigenbrötler, Sonderlinge etc., in dem Maß, in dem sich die Kunst in eine Angelegenheit des Staates verwandelte, wurde der Staat tendenziell zur Angelegenheit der Kunst. Im Unterschied zur Staatskunst früherer Jahrhunderte ist der Ansprechpartner ihrer aktuellen Reinkarnation allerdings weniger das Publikum, Die Zuschauer sollen ganz einfach nicht mehr von der Mildtätigkeit ihres Anführers überzeugt werden, der ihnen mal Seichtes, mal Erhabenes spendiert und in einem gnädigen Moment auch Kritik an sich selbst zulässt, sondern der Ansprechpartner, vor allem beim Theater ist das zu beobachten, der Ansprechpartner des modernen Theaters ist vielmehr der Staat selbst oder in letzter Zeit sehr beliebt der prospektive Volksstaat. Ich komme, dass ich mir habe sagen lassen, dass die Aufmerksamkeitsspanne aufgrund der ganzen Werbeunterbrechungen geringer wird. Ich komme damit zum Ende. Diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, kann man tatsächlich nur als tragisch bezeichnen. Denn tatsächlich geht es mir nicht darum, dem allgemeinen Trend das Wort zu reden, sich mit Buffy, mit Alf oder den Simpsons zufrieden zu geben oder sich permanent mit den eigenen Lieblingsregisseuren auseinanderzusetzen. Es geht mir also nicht darum, mit meinen mehr als bescheidenen Mitteln die ohnehin übermächtigen Tendenzen zu verstärken, die sich zum Beispiel darin Geltung verschaffen, dass im Kunstunterricht teilweise nicht mehr Rembrandt, Van Gogh oder Delacroix angeschaut werden, sondern Tarantino-Filme. Tragisch ist die Situation nicht zuletzt aus dem Grund, weil es erstens wohl nie Verhältnisse gab, die objektiv so sehr nach Kunst verlangen wie diejenigen, die nach Auschwitz einfach fortbestehen, als wäre nichts passiert. Und tragisch ist die Situation zweitens, weil es wohl nie Verhältnisse gab, die Kunst so weitgehend verunmöglichten wie die gegenwärtigen. Der Widerspruch, dass die Verhältnisse einerseits dringlicher denn je nach Kunst verlangen und es insofern natürlich nicht falsch ist, zu dichten, zu komponieren etc., sie diese Kunst allerdings auf der anderen Seite verunmöglichen. Dieser Widerspruch kann allerdings nicht dadurch aufgelöst werden, dass jetzt alle in Kunst machen. Er kann nicht aufgelöst werden, indem plötzlich alle das Bildungsbürgertum des ausgehenden 19. Jahrhunderts simulieren. Er kann nicht aufgelöst werden, weil er blöderweise von der Realität selbst vorgegeben wird.
Erschreckend, aber wahr, die Dürftigkeit, in die wir Jahr für Jahr. In allen Lebenslagen, lebenslänglich sozusagen eingeschlossen sind. Wird mehr und
zwei Stunden Sachzwang FM gehen zu Ende.
Wird mehr und mehr und mehr und mehr und unerträglich.
Heute, das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Wir haben zwei Vorträge von Jan Gerber gehört. Der erste dauerte 5 Viertelstunden, war von 2009. Und hieß Geschichte und Verfall der Linken. Der zweite Vortrag dauerte dann nur noch 3 Viertelstunden, war von 2012 und hieß Lob der Kulturindustrie.